Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist, angelangt bei Folge 89 nach meiner Rechnung und bei der achten Folge der, ich komme schon durcheinander, siebten Staffel der Serie. Wir beschreiben und bewerten weiter munter das Leben der Familie Dr. Kleist und ihre Fälle und die beziehungsweise die Fälle, die da in der Praxis auftauchen. Wir, das sind Martin und ich. Hallo Martin.
Hallo und ich.
Perfekt, genau. Ja. Ja. Wie kriegen wir das noch gebogen, dass du
du lässt die Zuschauer oder Zuhörer bang warten auf deinen Namen, würde ich sagen.
Oh.
Konstantin.
Ja, danke. Ja. So, damit ist dieses Geheimnis gelüftet. Aber bang warten, da hast du ja eine perfekte Überleitung geschaffen, denn so heißt die Folge.
Genau,
Banges Warten heißt die Folge, wo man eigentlich sagen müsste, dass, also sind Titel der Familie Dr. Kleist eigentlich fast universal anwendbar, also universal heißt sozusagen auf jede Folge anwendbar. Mm. Weil ich sag mal, Banges Warten ist es jetzt nicht die Folge, die sich durch ganz langes Banges Warten ausgezeichnet hat, finde ich.
Hm. Ja, das Banges Warten ist wahrscheinlich auf den Anruf von dem Roman, der dich weiß, dass er eine schwere Krankheit hat, oder das Warten auf, ja, ich weiß auch nicht, ja. Tatsächlich, ne, für Folgen, wo wir irgendwie auf Spendernieren und so warten mussten, hätte genau. Der Titel auch gepasst, ja.
Hm. Genau, also am Ende ist es ja immer so ein bisschen dieses dramaturgische Element, das so eingebaut wird, dass es am Ende ein bisschen ein Kampf gegen die Zeit ist, das machen sie ja öfter. So,
ja.
Und weil es ja irgendwie ein bisschen Spannung verspricht. Aber ja, hier wurde auch auf jeden Fall bang gewartet, können wir festhalten.
Es ist ja tatsächlich so, dass ich die Titel oft schnell wieder vergesse. Also die oft ist es so, am Ende muss ich wirklich nochmal gucken, wie hieß denn die Folge eigentlich? Und dann schreibe ich mir an den Anfang auf, damit ich dann auch in die entsprechende Besprechung überleiten kann, aber oftmals beachte ich die Titel gar nicht so sehr. Ja.
Ja. Was du aber beachtest, ist natürlich der Inhalt der ganzen Folgen. Kurzer Einblick, bevor wir einsteigen. Was ist so deine erste Einschätzung?
Ja, also es ist ganz interessant. Ich habe vor der Folge heute, habe ich mir die letzten zwei Folgen angeguckt von, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie diese Serie heißt, bei Amazon Prime mit Anke Engelke, Bastian Pastewka, Perfekt verpasst, glaube ich, heißt sie.
Ja, genau, irgendwie so, genau.
Und ich finde daran halt sehr witzig an der Serie mit den beiden, dass mit vielen Regie- und Inszenierungskniffen gearbeitet wird, die man im deutschen Fernsehen wahrscheinlich eher nicht so erwartet. Es führt jetzt zu weit, das zu besprechen, aber in jedem Fall war es für mich ein kleiner Schock, dann wieder zurückzukommen zu 2018 ARD Vorabend, weil das dann eben wirklich immer noch das Niveau hat, was wir eben kennen. Und wahrscheinlich wäre mir sonst die Folge gar nicht so, sie ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, aber sonst wäre mir die Folge vielleicht positiver im Gedächtnis geblieben. Jetzt habe ich den Eindruck, es ist zwar sehr viel so kurzweilig passiert in der Folge, aber es gab auch sehr viel Oberflächliches. Also, dass man halt wirklich, am Anfang hat man so eine kleine Demenz-Story, die sehr, sehr so karikaturesk abgearbeitet wird. Dann am Ende ist es wieder so ähnlich wie bei der anderen Demenz-Story, die wir schon mal hatten, dass es dann keine Demenz ist und so. Und dann irgendwelche Horror-Stories von Fledermäusen. Ha. Also, wie gesagt, kurzweilig fand ich die schon. Aber manches ist so ein bisschen an der Oberfläche geblieben, würde ich sagen. Also beide Medizin-Stories, die wir hier sehen, sind sehr so nebensächlich abgehandelt, finde ich.
Mhm. Geht mir ähnlich. Also ich sehe die Folge kritisch. So weder haben mich die medizinischen Stories berührt, noch gab es irgendwie elegante Verbindungen mit dem Privatleben. Ich finde es irgendwie lustig, wenn man so einsteigt. Das ist natürlich auch immer keine Werbung für die eigene Folge jetzt. Aber wir haben ja schon oft festgestellt, die eigenen Folgen sind fast eher besser, wenn es so ein bisschen absurd ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall Ich hab auf jeden Fall ein paar kritische Einwände, kann ich ja dann gleich kundtun.
Es kann ja auch sein, dass jemand die Folge gesehen hat und die total toll findet, jetzt bei uns einschaltet und denkt, hä, warum finden die die denn jetzt blöd? Lass mal hören, warum. So.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber also, bislang muss man sagen, hatte man, ich sag mal so, also klar, das könnte sein, dass jemand das so denkt. Es könnte auch sein, dass jemand sich dann bei uns beschwert, aber ich glaube, von der Post, die gekommen ist, ist noch keine Beschwerde gekommen, oder?
Nee, also kannst du in den Mailpostfach, in das Mailpostfach gucken? Weiß ich gar nicht.
Nee, ich habe keinen.
Okay, nee. Okay, na, muss ich dir da mal einen Zugang machen. Nein, bisher ist eine Mail gekommen, die war sehr wohlwollend von einer Hörerin, die wir auch kennen. Aber sonst hält sich das Postaufkommen doch in Grenzen.
Okay. Unsere Hörerinnen und Hörer hören lieber, als anstatt zu schreiben.
Man muss auch sagen, die letzten 3 Male oder so haben wir auch vergessen, die E-Mail-Adresse zu sagen. Also ich glaube, wir haben es selber noch nicht so ganz verinnerlicht, dass man uns da schreiben kann. Aber können wir am Ende dieser Folge versuchen, dran zu denken.
Ja.
Dann lassen wir doch die Zuschauer nicht länger bang warten.
Ja.
Ja. Das war jetzt das letzte Mal, glaube ich, dieses Wortspiel. Oder? Und steigen ein in die Folge 8 der 7. Staffel. Wie heißt sie denn nochmal, Konstantin?
Bang warten. Banges warten.
So, wir beginnen bei 2 Figuren, die uns unbekannt sind, nämlich Roman und Caroline. Das ist so eins der Ehepärchen, die wir jetzt in einer der Folgen als Gaststars haben. Der Schauspieler von Roman, den kannte ich hier. Falls du noch Sechserpack kennst, das war so eine Sketch-Serie, so, ich glaube, es hat eins vor bestimmt 20 Jahren oder so. War das so, dass das so genial daneben, glaube ich, kam als erstes, dann kam meinetwegen Ladykracher, Sechserpack und Schillerstraße oder irgendwie so. Also die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht mehr, aber an einem Abend so 4 so eine Comedy-Sendungen hintereinander, vielleicht noch Mensch Markus oder Was guckst du, so in diesem Stil. Und da war Sechserkracher halt so ein Sechserpack, nee, was habe ich jetzt gesagt?
Sechserpack, genau, du hast irgendwo Sechserkracher gesagt, aber ja. Sechserpack.
Ja, Sechserpack war so eine Sketch-Serie, also ähnlich wie Switch Reloaded, aber nicht so mit so einem parodistischen Ansatz, sondern eben einfach Sketches ohne zusammenhängende Handlung und dann eben, glaube ich, 6 Schauspieler, die eben immer in verschiedenen Rollen halt diese Sketche spielen. Und er war einer davon. Ich habe jetzt lustigerweise den Namen mir nicht aufgeschrieben, aber ja, und da habe ich nochmal so kurz geguckt, Sechserpack, und habe so gedacht, ja, Wahnsinn, hier die Schauspielerin, die fand ich doch immer ganz hübsch und sehe dann halt so, ja, die ist jetzt mittlerweile 46 und habe ich gedacht, was, die ist so alt? Und dann habe ich mal so gerechnet, naja gut, aber als ich das geguckt habe, war sie halt 26. Also das ist alles schnell ein bisschen her. In jedem Fall, also Roman ist an der Gartenarbeit und wird irgendwie beim Reingreifen in eine Lücke unter einen Kasten gekratzt. Und seine Frau Caroline kommentiert, dass er übermorgen ja sowieso einen Termin bei Dr. Kleist hat und dass er das dann gleich angucken lassen kann, aber er meint einfach nur Pflaster rauf. Und achso, und hier nebenbei ist noch enthüllt worden, dass sie auch schwanger ist, dass sie das ja ein Kind erwarten. Und wir enden dann, das ist eigentlich wieder so ein Cold Open, die Szene mit so einer Einstellung auf diese Schattenstelle, wo er gekratzt wurde, wo wir was sehen, was sich bewegt, aber nicht genau sehen, was sich da bewegt. Und so eine Horrormusik, so ein bisschen Alfred Hitchcock-mäßig, bevor es dann in einen fast vorspannartigen Collagenschnitt von Sonnenaufgängen in Eisenach und lichtdurchfluteten Altstadtbildern übergeht.
Ja, und dann wieder in die heile Welt kurz kommt.
Genau, aber es war wirklich ganz witzig, wie man hier versucht hat, so mit so Horrormotiven zu spielen. Dann trifft Christian Tanja in der Küche von der Villa und meint, er könnte sich an den Anblick gewöhnen. Der Anblick ist, dass Tanja jetzt also kurzzeitig hier mal in der Villa mitwohnt. Er kommentiert, sie könnte ja auch mal Orangensaft machen oder ihm den Kaffee ans Bett bringen oder die Tischdecke bügeln. Und Tanja meint nach diesen Aussagen, das ist auf jeden Fall gut, dass ich nur vorübergehend hier wohne. Und Paul kommt dazu und meint, er braucht Werkzeug. Sie helfen bedrohten Tierarten mit einem Schulprojekt. Und Peewee kommt auch dazu mit Ben. Tanja möchte heute Abend gerne mit dem Kind in der Sandkiste spielen, aber diese Sandkiste, die ist noch verpackt im Keller und darum will Tanja dann gleich mithelfen, sie aufzubauen. Also, sie packt mit an. Sie ist sozusagen nicht die, die O-Saft macht und Kaffee bügelt oder die Tischdecke ans Bett bringt, sondern sie macht Sandkasten.
Also eine Anmerkung, ich finde es lustig, Paul, der in die Küche kommt und sagt, wo ist denn der Werkzeugkasten? Na, da, wo er immer ist. Ah, okay. So, ich finde es lustig, dass jemand anscheinend gar nicht, dass er da gar nicht guckt. Oder also der Dialog, das hatte so ein bisschen, wo ich dachte, das hätte man auch ein bisschen einfacher oder ein bisschen logischer machen können, dass Christian sagt, ah, ach so, den habe ich bei mir oben im Zimmer, in meinem Schlafzimmer oder sowas. Weil so ist es wirklich sehr billig, dass jemand nach was fragt, obwohl einfach das ist, wo es immer ist. Also da gibt es irgendwie keinen Grund so richtig, dass er nachfragt. Und dann die Frage, wie findest du Christians Verhalten hier? Weil es sind ja, also er provoziert ja so mit diesen Späßen, dass er sie quasi so ein bisschen, also er möchte ja gerne, dass Tanja einzieht. Und jetzt, wo sie aber gerade kurzzeitig einzieht, gehen ja seine Scherze so in Richtung, hier hast im Prinzip, fände ich es auch schön, wenn du hier so eine Art Gehilfinnenposten einnehmen würdest. Findest du, wo ist das was, wo du sagst, ach, das ist lustig und gehört einfach dazu? Oder denkst du, ah, vielleicht wäre es klüger, wenn er ein bisschen den Charmeur macht und sagt, wenn ich es will, dann bringe ich ihr mal irgendwie was ans Bett und sagt, ja, das kannst du ja immer haben und dass es sich dann mit der Zeit auflöst, ist ja auch irgendwie klar. Oder denkst du, komm, einfach nicht ernst nehmen und ist lustige Art der Provokation.
Also ich glaube, ich würde es noch ein bisschen offensichtlicher machen als er, wenn ich einen Witz machen würde, weil so O-Saft machen und Kaffee ins Bett bringen. Ich glaube, ich würde dann noch irgendwas völlig Absurdes dazu hinzufügen in diese Reihe, um eben klarzumachen, dass es nicht das ist, was er wirklich will. Also keine
Okay.
Ahnung, kannst du mir noch einen roten Teppich ausrollen oder so?
Ja.
Irgendwie so in dem Stil, weil sonst klingt es wirklich ein bisschen. Du könntest mir übrigens auch noch, wie Hatzfeld hier so, ne? Jeden Morgen unaufgefordert den Cappuccino. Und
Ja, genau. Es hat so ein bisschen, ganz bisschen hat es was von, wo ich an ihrer Stelle, glaube ich, auch so ins Zweifeln kommen würde. Also, ja.
Dann Untersuchungen von Roman in der Praxis, also müssen jetzt irgendwie 2 Tage vergangen sein. Christian fragt nach, wie es bei ihm jetzt eigentlich mal mit Sport aussieht. Und Roman fragt, zählt Angeln? Und Roman sitzt viel in seinem Beruf, da wäre Bewegung als Ausgleich wichtig, meint Christian. Und Romans Frau meint das auch immer und ermahnt ihn immer, das zu machen. Und er fährt mit dem Fahrrad jetzt ins Büro und arbeitet im Garten. Und das ist erstmal gut. Dann fällt Christians Blick auf den Kratzer, aber Roman meint, das ist nichts. Christian meint, ja, ist schon okay, solange sie es desinfizieren. Und Roman erklärt noch kurz, vielleicht sehen wir uns in den nächsten Tagen ja öfter, vor meinem nächsten Termin bereits, denn meine Frau ist ja schwanger und bei der neuen Kollegin Frau Ewald in der Behandlung. Ja, hier ist es irgendwie ganz witzig, dass Roman sagt, dann sehen wir uns in 3 Monaten. Also er ist wirklich so ein ganz Vorbildlicher, der alle 3 Monate zum Arzt geht, einfach nur um zu gucken, ob irgendwas ist. Also quasi wie beim Auto oder so, wo man alle 3 Monate, er sagt, mag ich gehe mal in die Werkstatt und gucke, ob irgendwas ist. Also
Ja, was sich wiederum nicht so ganz verträgt mit dem, wie er dann später die Gefahr einschätzt, ne?
und es ist mal wieder sowas, wo ich denke, wenn ich doch schon beim Arzt bin, dann kann der sich doch auch meine Schnittwunde angucken. Also es ist ja nicht so, dass man extra hingehen muss oder so.
Ja, das stimmt.
Nora hat eine Frau Trautmann an der Empfangsstelle und deren Großmutter hat eigentlich heute einen Termin, aber ist nicht da und wollte sie eigentlich auch vom Bahnhof abholen, aber hat es wohl vergessen. Und dann sagt die Frau Trautmann, dass sie vielleicht mal an dem Laden vorbeiguckt, den die Großmutter hat. Und Nora meint, der Laden, der ist doch schon seit einem halben Jahr zu. Dann sehen wir den Laden von außen und Frau Trautmann geht vorbei und findet die Omi, wie sie sie nennt, vor dem Laden auf der Bank sitzend. Und die alte Frau dachte, dass Frau Trautmann erst morgen kommt. Und wird gefragt, warum sie denn nichts gesagt hat, dass der Laden zu ist. Und sie meint, sie hat genug gearbeitet in ihrem Leben und will jetzt noch ein bisschen das Leben genießen. Dann kommt ein Postbote vorbei, also besser gesagt, es kommt ein Mann vorbei und sagt irgendwie, hallo Frau Meerweis oder wie die heißt. Und sie
Mehrlein.
sagt, hallo Herr, und muss dann von der Enkelin erinnert werden, das ist doch dein Postbote. Wo ich jetzt mal nochmal einen kleinen Schwenk zurückmachen muss in, weiß nicht, war das diese Staffel oder letzte Staffel, in diese Folge mit mit den vergifteten Paketen, wo die Praxis unter Quarantäne war.
Ja, letzte Staffel.
Ja, damals war das, glaube ich, so, dass ich gefragt hatte, kennt jeder seinen Postboten mit Namen? Weil, glaube ich, irgendwie der Name, weiß ich nicht mehr, wie der hieß, lass uns sagen, der ist Julian Grün. Julian Grün hat mir also all diese Pakete gebracht und deswegen geht es mir so schlecht. Und da habe ich gefragt, ist das so, dass man seinen Postboten mit Namen kennt und dass der Postbote auch wirklich immer der gleiche ist? Und hier in dieser Folge, die Antwort ist ja. Also man muss anscheinend den Postboten mit Namen kennen. Ansonsten sind es schon klare Anzeichen, dass eine schwere Krankheit im Körper ist.
Ja, sogar die Enkelin, die nur zu Besuch
ja,
da ist.
Genau, ne? Selbst die kennt sich. Ja, das ist doch dein Postbote.
Ja, etwas komisch. Ne? Das ist ja auch Tier, es hätte der Nachbar sein können. Ne? Also der Postbote ist überhaupt nicht so, das ist genauso wie eben bei Paul, so warum macht man sich alles so ein kleines bisschen glaubwürdiger?
Es ist halt eine völlig eigene Realität, also ja. Im Krankenhaus fand ich eine sehr schöne Bildsprache. Es ist ein großer Raum. Von rechts und links kommen Bender und Michael so ganz schnurstracks in dieselbe Richtung oder aufeinander zugelaufen und begrüßen sich so ganz flüchtig. Morgen, morgen. Und Michael hat einen Vorschlag für die neue Assistenzstelle und zeigt Bender ein Portfolio und Bender fragt, ob er sich sicher ist, denn die hat ja keinerlei Erfahrung und ist direkt von der Uni. Und Michael hat die Person aber getroffen. Und sie überprüft und Bender meint, gut, meinetwegen, ist ja ihre Entscheidung. Und ja, Michael guckt ihm dann noch so ein bisschen ratlos hinterher, warum er so verdächtig freundlich ist und auf Michaels Vorschlag sofort eingegangen ist. Dann untersucht Christian die alte Frau Meerwein. Sie hat eine leichte Entzündung im Mund und das schon auch seit 3 Monaten. Und die Junge, also die Enkelin, ist auch da. Christian schreibt ihr eine Salbe auf und fragt dann nach, ob sie genug trinkt. Oder ich glaube, er fragt lustigerweise sowas wie, wie sieht's denn bei Ihnen aus mit dem Trinken? Und sie sagt dann, ja, sie trinkt halt, wenn sie Durst hat. Und Christian rät dazu, mehr zu trinken. Ich hoffe, sie reden nicht von Alkohol, aber es hat so ein bisschen die Doppeldeutigkeit.
Das wäre eigentlich sehr lustig, ja.
Ich trinke halt, also, wenn ich Durst habe.
Ja.
Ja, und später sitzen sie draußen, also die beiden Frauen und die ältere Frau, also Frau Meerwein, schickt dann die jüngere Frau Trautmann los, damit sie ihren Zug kriegen kann. Sie hat heute noch ein Bewerbungsgespräch in Leipzig und Nora meint auch, sie braucht jetzt nicht dabei zu sein bei der Behandlung mit dem Tropf und wünscht viel Glück bei der Bewerbung und Frau Trautmann geht los und Frau Meerwein sagt noch zu Nora, dass sie sehr stolz auf sie ist. Also nicht auf Nora, sondern auf die Enkelin.
Nora, ich bin sehr stolz auf Sie, dass Sie das hier hinbekommen.
Christian gibt dann Hatzfeld Anweisungen. Ich habe, glaube, verstanden MMST und Demtake oder sowas, aber das war wieder mal so vernuschelt, dass man den Eindruck kriegt, die Schauspieler wissen selber nicht so genau, was sie da sagen. In jedem Fall suchen sie nach einem Schlaganfall oder Anzeichen von Demenz. Und der Test ist dann als nächstes zu sehen. Sie sitzt bei Hatzfeld im Behandlungszimmer und er stellt ihr so ein paar relativ leichte Fragen und Aufgaben. Welcher Tag ist vor Mittwoch zum Beispiel? Da sagt sie Montag. Und sie soll in 7er-Schritten rückwärts zählen, was sie nicht macht. Also sie macht es einfach nicht, sie hat keinen Bock. Sie sagt, sie hat 40 Jahre ein Geschäft geleitet, die wird ja wohl rechnen können. Und der letzte Test, den Hatzfeld dann macht, ist, ein Blatt Papier in der Mitte zu falten und auf den Boden zu legen. Und sie faltet es in der Mitte, aber legt es auf den Tisch. Also sie besteht den Test im Grunde nicht. Hatzfeld will noch ein MRT machen. Und da wird Frau Meerwein jetzt aber total ungehalten, meint, es reicht ihr, sie können mich nicht dazu zwingen und fragt auch, wer er eigentlich ist. Und er sagt, er hat mal vor ein paar Monaten Papier bei ihr gekauft und sie meint, dann sind sie wohl einer der letzten gewesen in dem Geschäft und analysiert dann ganz genau eine Papierart vor, die er immer wollte. Und am Ende dieser Analyse fragt sie dann aber nochmal, wer er ist und geht dann raus auf den Flur, ist ganz durcheinander und Nora fängt sie ab und führt sie dann gleich wieder zu Christian. Sie sucht Ausreden, warum sie heute nicht bleiben kann, aber Christian lässt sich nicht abwimmeln, fragt dann kurz Hatzfeld, was das Ergebnis ist und Hatzfeld erzählt eben von diesem Test und Christian meint, es ist allerdings noch zu früh für eine Demenz-Diagnose. Muss nochmal hören, wenn an der Stelle sagt er, es ist zu früh für eine Demenz-Diagnose.
Okay.
Warum auch immer.
Ich habe die Szene an sich interessant gefunden, weil, also natürlich lag jetzt hier erstmal der Demenz-Verdacht relativ nah und da hätte mich mal so interessiert aus dem Alltag einer Praxis einer Arzt, Ärztin, ob bei Demenz der Widerstand der Patienten stärker ist. So, ob man merkt, okay, die spüren eventuell, also das, weil das, ich glaube, das sind ja manchmal ganz einfache Übungen, also zum Beispiel auch so, malen Sie mal eine Uhr auf oder zählen Sie mal, sagen Sie mal die Jahreszeit oder die Kalender, sozusagen die Monate eines Jahres, zählen Sie die mal auf und sowas. Das sind ja wirklich Übungen, wo ein erwachsener Mensch so denkt, das ist jetzt hier grenzwertig, also so, dass man sich da verarscht fühlt, kann ich mir vorstellen, und gleichzeitig spürt man, dass man es eventuell nicht kann, und ob bei Demenz die Leute irgendwie überdurchschnittlich oft irgendwie sich weigern oder sauer werden oder sowas. Keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich null, war nur eine Überlegung, die ich so hatte.
Ja, kann ich mir schon vorstellen, aber ist auch eher Vermutung bei mir, dass man vielleicht da irgendwie so ein bisschen frustriert reagiert, ertappt reagiert, so in diesem Stil.
Ja.
Dann sind wir wieder bei Christian und er untersucht sie weiter. Sie erinnert sich, wie seine Kinder früher bei ihr eingekauft haben, aber mittlerweile kaufen alle alles im Internet, meint sie. Und sie erzählt, dass sie finanziell über die Runden kommt. Ihr Mann ist schon 20 Jahre tot. Christian fragt nach Herzproblemen und ihre Bindehaut ist auch etwas blass und ein bisschen abgenommen, hat sie. Frau Meerwein meint, sie macht eine Diät. Christian möchte gerne ein MRT machen, damit er weiß, dass alles okay ist. Tun Sie es doch Ihrer Enkelin zuliebe, und sie willigt ein. Und Christian meint, wenn Sie den Kollegen drüben im MRT nicht gleich erkennen, dann tun Sie einfach so, als ob, er ist immer ein bisschen empfindlich. Und sie sagt, ja, er hat aber wirklich ein Allerweltsgesicht.
Ja, das ist doch eine schöne, deutliche Ansage.
Ja, es ist so ein bisschen ähnlich wie damals oder vor kurzem, als Christian so das Kind, was glutenintolerant ist, so auf die eigene Seite zieht und sagt, na, hast du wieder heimlich Kekse gegessen? So, ja. Also ja, so von wegen der Demenzpatient, der vermeintliche. Na, wenn Sie das nicht erkennen, dann tun Sie einfach so, als ob. Als Nora und Tanja abgelenkt sind, schleicht sie Frau Meerwein dann aber raus, meint noch zu Susi, die am Telefon ist, sie kommt morgen früh nochmal für den Termin, und Hatzfeld fragt Peter, wo sie abgeblieben ist, und Susi meint, sie musste los, und er meint, sie drückt sich vorm MRT. Schnitt zu Tanja, die untersucht Caroline Lubitz jetzt wegen ihrer Schwangerschaft. Sie hat Dehnungsschmerz. Der Mann, also Roman, wollte schon die Tour verschieben, denn er macht mit einem Freund schon seit 25 Jahren immer wieder eine Angeltour, und so hat sich das Paar Roman und Caroline auch kennengelernt, und sie erzählen kurz, wie es dazu gekommen ist. Draußen treffen die beiden dann auf Christian, der gerne jetzt nochmal die Hand ansehen möchte von Roman, weil die total rot geworden ist, offenbar entzündet und geschwollen. Ja, und Roman berichtet nochmal von dem Unfall und dass es zwei Nägel waren, an denen er sich geschnitten hat. Und Christian entdeckt aber noch zwei Bissspuren, vermuten kurz vielleicht eine Katze, aber für eine Katze sind die Bissspuren eigentlich zu klein. Eine Ratte vielleicht, aber Ratten haben sie da noch nie gesehen. In jedem Fall will Christian mal die Tetanusprophylaxe auffrischen. Nora soll Blut abnehmen. Einfach nur, um eine Blutvergiftung oder eine Knochenhaut- oder Sehnenscheidenentzündung zu vermeiden. Und am Telefon ist Christian dann kurz und sagt, der Tetanus-Impfstoff ist erst morgen da, aber wir machen einen Labortest. Ganz allgemein würde ich sagen, jetzt zum wiederholten Male, Telefonszenen, in denen Francis Fulton Smith den Dialog des anderen wiedergeben muss mit seinem Text, ich sage mal vorsichtig, sind nicht seine Stärken. Denn wenn wir uns erinnern an diese Szene, wo er Michael am Telefon hat und Michael erzählt ihm, er hat nicht diese schwere Krankheit, wo er nie wieder operieren kann oder so, und er dann so sagt, ach wirklich, ach, das freut mich für dich und so, ist das hier so ähnlich, so von wegen, Nora, machen Sie mal bitte eine Tetanusimpfung fertig. Was? Sie gibt es erst morgen? Okay, dann, also es hat nicht so dieses Telefontypische.
Nora, ich schicke Ihnen Herrn Lubitsch vor, machen Sie bitte eine Tetanus. Ach, der Impfstoff ist nicht da. Morgen, okay?
Inge fängt Christian ab. Herzlich willkommen, Inge, bei Familie Dr. Kleist wieder mal. Und sie will gerne mal ins Internet bei Ihnen. Bernd hat nämlich mit einem Stahl... Nein. Bernd hat irgendwie, sie sagt, hat mal wieder alles lahmgelegt. Christian trägt diesen Sandkasten unterm Arm, den sie zusammenbauen wollen. Und Inge sagt, sie könnte Bernd ja auch mal vorbeischicken. Bei ihnen ist nämlich schon alles kaputt. Ich finde ganz süß das Bild, was hier so erzeugt wird von Bernd, also alle seine Auftritte bisher seit dieser Rückkehr waren ja so Heimwerker-Auftritte. Mhm. Und jetzt wird so das Bild erzeugt, er ist dauerhaft am Heimwerkeln, aber eigentlich geht immer nur alles kaputt, was er versucht. Wodurch er dann auch dauerhaft Grund zum Heimwerken existiert.
Stimmt, man macht sich ja eigentlich sozusagen, bleibt man dadurch bei der Arbeit. Es scheint ja auch bei ihm wirklich sehr ausgeprägt zu sein. Also es sind ja nicht nur kleine Sachen, sondern das ist ja regelmäßig, durchbricht er damit ja anscheinend auch Inges Pläne. Es ist aber auch so ein bisschen schade, dass Inge jetzt so mehr so zur Comedy-Figur dadurch wird, gerade, dass sie einfach nur von Bernds Irrtümern im Haushalt berichtet. relativ klein. Also wenn man so überlegt, was sie mal so für eine Rolle hatte, so das Herz der Familie und hat mir schon öfter so dieses eigene Café, das, wo man jetzt nicht weiß, was da draus wird. Also jetzt erfahren wir wirklich auch gar nichts mehr über Inge, weder über ihre Krankheit noch über das, was sie sonst so richtig so treibt, sondern irgendwie, sie kommt nur gelegentlich rüber, um sich um Ben zu kümmern und von Bernd wegzukommen. Aber irgendwie, das ist, was auch so lustig ist, weil die wohnen jetzt wirklich anscheinend gegenüber, ne? Also die sind jetzt auch wirklich Nachbarn. Weiß ich jetzt nicht genau, was man daraus für Storys machen könnte, aber außer dass sie ja einmal die ganz kurz da drin waren beim Aufbauen, sieht man das ja auch nicht, oder dass die Familie mal rüberkommt oder keine Ahnung, irgendwas.
Selten.
Ja.
Ja, und wenn, dann ist es irgendwie kurz zum Essen und dann haben sie so Stichwörter, ne? Also wie Bernd, der dann kurz fragt, ist diese Krankheit wirklich so schlimm oder so, und dann geht der Text der anderen weiter, ja. Inge droht noch an, ins Seniorenheim zu ziehen, weil Bernd immer alles kaputt macht. Und sie hatte eigentlich mit Clara geskypt und versucht mit Christian nun nochmal gemeinsam sie zu erreichen, auch wenn es bei ihr, wenn man mit ihr spricht, immer nur um Pferde geht. Ganz interessant, dass hier der Begriff geskyped tatsächlich verwendet wird. Ich glaube, als wir angefangen haben, so Skype-artige Unterhaltungen zu sehen, da hieß es immer noch irgendwie anders und ich habe es immer geskyped genannt. Jetzt heißt es auch in der Serie geskyped, vermutlich weil sich sozusagen die Marke Skype auch auf den Gebrauch von anderen Marken abseits von Skype als Begriff durchgesetzt hat. Also so ähnlich wie Tempo für Taschentücher oder Selters Googlen für Wasser oder so.
Ja,
ja, googeln, genau. Ja. An einem anderen Tag steht die Sandkiste dann, oder vielleicht am selben Tag. Aber die Sandkiste oder der Sandkasten ist mit Gemüse bepflanzt. Also auf einmal ist ein frisches Beet daraus geworden. Und Tanja meint, naja, gut, die Kiste bauen wir dann auch noch. Und sie frühstücken gemeinsam im Garten. Also alle irgendwie so am Tisch. Und Paul kommt eilig vorbei und meint, er muss los. Projekt ist schon um 7:30 heute. Wie spät ist es also? Also es ist wirklich strahlender Sonnenschein, schönste Vormittagsstimmung so. Und Paul sagt, er muss los, es muss 7:30 schon da sein. Also ist es offenbar noch weit vor 7:30. Also vielleicht 6:30 oder keine Ahnung, 6:30 und alle sind so in der Bluse, alle schon angezogen. Und
Ja. Und Pivi ja, glaube ich, sogar im Sportdress, ne? Also der
stimmt, so ich habe heute beim Joggen, also der ist um 5 auch schon gejoggt.
Genau. Ja, es ist genau dieses Absurde. Also wie früh da ein Tag startet, oder also welche Zeiten sind es ja eh immer, die Uhr läuft ja auch rückwärts, haben wir auch schon mal festgestellt. Und ja, diese Sachen sind.
Aber dann versteht man vielleicht auch, warum um 22 Uhr die Nachtschicht beendet ist.
Ach, stimmt, der alte Klassiker, ja. Es ist komisch. Alle guter Dinge, alle irgendwie, also gerade im Garten, finde ich, ist es ja echt so, dass man es dann macht, wenn es, also Frühstück ist schon, wenn es um Arbeit geht, was Funktionales. So. Und es sei denn, also ich würde sagen, ich frühstücke wirklich nur ausgiebig und sozusagen sowas wie im Garten, also ich habe jetzt keinen Garten, aber wenn ich mal irgendwo bin, dann im Garten, wenn ich weiß, ich habe auch ein bisschen Zeit und so, dann geht man ja runter, die gehen ja auch diese Treppe runter, um die Sachen draußen aufzuräumen. Weiß ich auch nicht, ob der Tisch da immer steht, wahrscheinlich schon, aber egal. Aber es scheint so zu sein, dass die das auch genießen. Also ja, sehr früh wach, keine Ahnung, alles Märchen. Lustig ist ja auch wieder, dass Christian auf dem Prinzip beharrt, hey, wir frühstücken zusammen oder sowas, wir essen zusammen. Neulich aber ganz überrascht, als er da mit Tanja war vor 2 Folgen, dann, ach, ihr seid ja da, also als, weißt du, als Tanja dann plötzlich aufgetaucht ist, so, Ja, also die Regeln, hier kommt ein ganz bisschen wieder ein leicht patriarchaler Anfall von ihm.
Es ist halt die Frage, vielleicht war das halt wirklich 4 Uhr früh. Und sie dachten halt nicht, dass die Familie 4 Uhr früh schon am Tisch sitzt. So.
Ja, das ist ja in Ordnung, aber sozusagen, wenn er zu Paul sagt, wir essen zusammen, dann muss er sich auch dran halten und dann halt mit den anderen um 6 Uhr früh frühstücken oder
Ah,
sowas, ne?
okay, ja.
Also, da hat er anscheinend nicht an diese Regel gedacht, wir essen zusammen.
Ja.
Ja.
Das Gespräch kommt hier auf jeden Fall noch auf das Thema Fledermäuse, weil Paul hat davon berichtet, dass sie in der Schule Lebensräume für Fledermäuse schaffen wollen. Anke ist ja dagegen, gegen Fledermäuse im Garten, schon allein wegen Ben. Also ich weiß jetzt nicht, was dagegen spricht, Fledermäuse im Garten zu haben, wenn man ein Kind hat. Also ich weiß nicht, ob, also ich glaube, Fledermäuse sind sehr nützlich auch, aber egal. Paul weist darauf hin, dass sie beißen, wenn sie sich bedroht fühlen. Und da wird Christian sofort hellhörig und ruft Nora an, dass sie auch auf Antikörper für Tollwut testen sollen.
So, was sagen wir zu dieser Szene? Also, das ist von mir aus die große Kritik, die ich da habe. Es ist immer cool, wenn jetzt zum Beispiel bei Paul irgendwas im Leben passieren würde, und zwar wirklich passieren würde, was man sozusagen was sein Charakter etabliert oder bei ihm irgendein Lebensereignis ist, und das passt dann irgendwie mit einer Patientengeschichte zusammen. Das fände ich irgendwie in Ordnung. Und hier, dieses eine Projekt, weil Paul das ja auch so macht, also so, ich meine, wie kann ich das jetzt sagen, ohne dass das so als großer Vorwurf klingt, aber der ist ja schon sehr besserwisserisch.
Wusstet ihr schon, dass durch die intensive Landwirtschaft der Lebensraum der Fledermäuse immer weiter zerstört wird? Der Rückgang rund um Eisenach ist echt dramatisch.
Also sozusagen, dieses Wichtige ist, dass man darauf aufpasst, dass man sich nicht anfasst, denn dann passiert das und das. Und ach ja, wenn er so in der Klasse auftritt, macht er es sich nicht leicht. Sagen wir es mal so, dass er den anderen dann so erzählt, wie es aussieht. Das war
Ja.
schon sehr, ja, du weißt, was ich meine.
Naja, also was machen wir mit der Szene? Also ich finde auf jeden Fall es sehr stark überdramatisch oder überstilisiert, dass der Moment, wo Christian da irgendwas hört von Fledermausbissen, dass die Kamera so auf ihm ist und sogar noch so ein Frame reinzoomt ganz schnell. So, wo man wirklich denkt, also es gibt Subtilität und es gibt das. So. Also
Ja.
so. Und ich glaube, könnte sein, also ich weiß nicht, ob es so war, aber würde dazu passen, wenn dann an der Stelle auch noch irgendwie ein Paukenschlag ertönt oder so. Das, damit auch der letzte AfD-Wähler noch versteht, ah, ihm ist ja eine Idee gekommen.
Ja.
Und ja, also ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, also holzschnittartig ist gar nicht ein Ausdruck, das ist eigentlich schon holzhammerartig.
Ja.
Aber ansonsten finde ich eigentlich die Verknüpfung von sowas auch ganz nett. Also so die Verknüpfung, dass Paul durch seine Projekte da irgendwie so eine Idee bringt, die Christian dann weiterführt. Manchmal ist es nur so bei Kleist, dass die Idee, auf die sie erst kommen müssen, oft eine sehr naheliegende ist. Also wie in der Folge, wo sie irgendwie auf alles untersuchen und am Ende bei MS landen oder so. Und sie denkt, das ist vielleicht das Erste, woran man denken würde. So. Und hier ist es so ähnlich. Also was gibt es in Gärten für Tiere? Ja, sie sind auf Katze und auf Ratte gekommen. Ich glaube, der Weg zur Fledermaus ist nicht mehr so weit, aber naja. Später meint Hatzfeld dann, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Tollwut hat, ist sehr gering. Seit 2007 gibt es eigentlich keine Tollwut mehr in Deutschland. Aber meint Christian, bei Fledermäusen anscheinend irgendwie doch noch. Und bei Bestätigung des Verdachts müsste er sofort behandelt werden, da Tollwut tödlich ist und sie brauchen die Laborergebnisse. Nora hat aber erstmal die Ergebnisse von Frau Meerwein. Und auch da sagt Christian, das sieht gar nicht gut aus. Heute früh war sie auch nicht da. Und Nora kriegt auch einen Anruf von Caroline, also der Frau von Roman mit Tollwut, und der Mann ist schon abgereist, der ist auf den Angeltörn gegangen. Später ist sie dann bei Christian, also die Caroline. Ihr Mann hat das Handy vergessen, also er hat irgendwie eine Jacke noch mal kurz vor der Abreise ausgetauscht und hatte das Handy in der Jacke stecken lassen. Dessen Freund, also der mit auf der Angeltour ist, der hat das Handy aus, und Christian berichtet von dem Fledermausbiss. Caroline sagt, ja, sie hat auch schon mal Fledermäuse bei uns im Garten gesehen. Und Christian erklärt, dass die Fledermäuse Tollwut übertragen könnten. Dagegen kann man zwar was machen, aber man muss das sofort machen, das muss sehr schnell gehen. Deswegen müssen sie ihn dringend erreichen. Und sie sollte auch nochmal zu Tanja, um sich untersuchen zu lassen, um sicherzugehen, dass sie nicht angesteckt wurde. Roman und der Freund sind dann ganz kurz in der Natur zu sehen beim Angeln. Und dann sind wir bei Michael und Christian in der Klinik, die den Bluttest jetzt haben von dem Roman. Und er ist positiv. Also er hat Tollwut oder er hat Tollwut-Krankheitserreger im Blut. Der Impfstoff ist unterwegs, aber er muss behandelt werden, bevor irgendwelche Symptome auftreten, weil sonst haben wir verloren, sagt Michael. Christian erwähnt, die Inkubationszeit beträgt mehrere Tage, aber es geht trotzdem um jede Stunde. Und Michael berichtet, dass Bender seinen Vorschlag für die Assistentenstelle sofort akzeptiert hat. Das fand er etwas seltsam, dass das so bedingungslos passiert ist. Und Christian fragt, gibt es eigentlich irgendwas, was Bender dir recht machen kann? Und Michael sagt, schwierig.
Ja, das ist ganz lustig, weil, also an sich ist ja die Konstellation so ganz klar, dass Bender der Antagonist ist in dieser Szene, in der Serie. Aber es ist schon mehr und mehr so, dass man echt Zweifel an Michaels ganzem Verhalten so haben kann. Also wie er Bender beschimpft, wie er auch irgendwie rumdruckst um seine Erkrankung und da irgendwas vorlügt und sowas. Und hier ist es ja wirklich so, dass es einfach hieß, also klar, er hat vielleicht ein ganz bisschen komisch geguckt, aber dass er gesagt hat, gut, das ist ihre Entscheidung. Und dass Michael dann so sagt, ja, was will er denn da eigentlich und irgendwie sowas. wo man diese Sachen, wenn man, also Christians Einwand finde ich hier irgendwie sehr berechtigt, dass es so wirken muss, als ob Michael sich schon wirklich auf ihn sehr versteift hat als Gegner. Was ich aber, wo der Name Bender fällt und die Konstellation Bender-Michael jetzt zur Sprache gekommen ist, auch eben schon, Bender kam ja schon mal vor, aber ich wollte es ja noch erwähnen, kannst du dich daran erinnern? Es ist ja so, dass wir manchmal sagen, wir reichen was nach und dann reichen wir es immer die nächste Folge nach.
Ja, wir haben immer regelmäßig eine Folge, wo wir eigentlich nur nachreichen.
Genau. Und ich hatte doch versprochen.
Die ist aber nur für Gäste, die uns als Mail, die uns eine Mail schreiben.
Genau. Und da habe ich doch aber versprochen, dass ich nachreiche mit dieser Frage, ob man sich, da waren wir bei diesen Bewertungsportalen gelandet, bei Operationen.
Ja.
Und diese Frage, kann man sich den Arzt selber aussuchen?
Genau, also in der Klinik wird man eingewiesen oder wie auch immer, es steht eine Operation bevor und dann sieht man, Michael Sandmann hat die besten Bewertungen in der Apothekenumschau und deswegen sage ich, ich möchte Michael Sandmann als meinen Chirurgen.
Genau.
Die Frage war, ob das möglich ist oder nicht.
Genau, beziehungsweise Apothekenumschau oder halt eben bei der Ausgabe vom Schlitzer. ich habe nachgefragt und vereinfacht gesagt, im Prinzip, es ist möglich, wenn du Privatpatient bist.
Okay.
Also als Kassenpatient wird es schwierig und als Privatpatientin kannst du dir das, hast du Möglichkeiten zu sagen, Einfluss zu nehmen auf die Wahl der Operateure und kannst machen.
Das finde ich eigentlich ganz cool, weil das eröffnet nochmal eine neue Dimension für die Folge, in der das aufgetaucht ist, denn dann sind diese Bewertungsportale nur für privatversicherte Leute wahrscheinlich. Und das finde ich dann irgendwie total cool, dass natürlich Professor Bender natürlich davon weiß. Also so von so einer Art Subkultur für Reiche, die eben privatversichert sind.
Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ja, dann war die Serie, hat er noch mehr mit reingebracht, als man da im ersten Moment gesehen hat.
Und die Info kommt von einem ehemaligen Mitschüler, der Medizin macht, vermute ich.
Nee, nicht ehemaliger Mitschüler, so anderer Freundeskreis, wo ich jemanden gefragt habe, genau.
Okay.
Der hat als Krankenpfleger arbeitet der und studiert jetzt Medizin.
Ah ja, okay. Was hast du dir denn gedacht hier an der Stelle? Weil ich fand das Mysterium hier ganz schön, dass Bender sofort zustimmt und dass man so angedeutet kriegt, dass da irgendein Hintergedanke noch dabei ist. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, dass es darauf hinauslaufen wird, dass es Geben und Nehmen-Prinzip greifen wird. Also, dass eben Bender dann 2, 3 Diskussionen später sagt, ich habe Ihnen ja auch einfach Ihre Assistentin genehmigt, jetzt akzeptieren Sie aber bitte, dass ich hier in diesem Fall das will oder so. Es ist ja dann noch anders, aber Hast du irgendwie so zwischenzeitlich eine Theorie entwickelt, warum Bender so freundlich sein könnte, oder hast du gleich geglaubt, dass er einfach mal freundlich ist?
Ha, ich, also beim ersten Mal gucken, das ist jetzt 6 Jahre her, habe ich, glaube ich, gar nichts groß dabei gedacht. Und jetzt beim Gucken wusste ich es schon. Kann okay. ich leider nicht. Nee, habe ich keinen originellen ja. Gedanken gehabt. Ja.
Gut. Frau Trautmann kommt zu Frau Meerwein. Also die haben auch Vornamen, aber zu faul gewesen. Also die Enkelin kommt zu ihrer Großmutter in die Wohnung, ruft sie, aber kriegt keine Antwort und sieht dann in der Wohnung ganz viele ungeöffnete Briefe. Es scheint so, als wäre sie lange nicht da gewesen. Und die Briefe sind vor allem auch ganz viele Mahnungen und zweite Mahnungen. Und dann fällt die Kamera, der Blick der Kamera noch auf das Bild von dem Geschäft, das die Großmutter hatte. Und das Bild ist zerbrochen. Also der Rahmen oder das Glas sind wohl mal runtergefallen. Sinnbildlich dafür, dass der Laden eben geschlossen ist.
Es ist ganz herrlich, wie sauber und akkurat diese Briefe dort übereinander liegen. Also man muss sich das wirklich vorstellen, das ist eine, man könnte ja jetzt denken, eine Person, wir denken jetzt alle noch, die ist irgendwie wahrscheinlich dement, wenn die alleine einen Haushalt führt, dann ist da Chaos überall. Stattdessen ist es perfekt aufgeräumt, ist super sauber, es ist ein Tisch und auf dem Tisch liegt ein Stapel Papiere, so wie wenn Briefe, so wie wenn jemand aus der Nachbarschaft eine Woche lang im Urlaub die Post übernommen hat und sie dann halt hinlegt. Mhm. So, und da sind dann so erste Mahnung, zweite Mahnung und so. Und das Lustige ist, diese Briefe sind auch alle nicht geöffnet. also die demente Person oder also die Oma Meerwein, die hat irgendwie, ja, ist seltsam mit diesen Briefen umgegangen.
Ist das eigentlich so, dass die, also ich habe auch schon mal eine Mahnung in meinem Leben bekommen, da steht jetzt nicht auf dem Umschlag drauf Mahnung.
Nee, das ist auch so, das stimmt.
Aber im Film ist es oft so, dass dann irgendwie schon auf dem Umschlag steht, was da eigentlich drin ist.
Ja, das war, ja.
Christian radelt durch die Stadt und trifft auf Yannick.
Du brauchst mich also, sag das doch gleich.
Ja. Der nichts zu tun hat. Da kam der Teufel doch nochmal zurück.
Ja, ich habe auch nicht ganz verstanden, was sie hier machen. Irgendwas mit, also Yannick steigt übermorgen in die Canada West Coast Tour mit ein, sagt er hier. Ich weiß aber überhaupt nicht, was für eine Tour das jetzt ist. Und geht es da jetzt wieder um Bandgeschichten oder, also keine Ahnung, ich bin hier nicht schlau draus geworden. Und auch irgendwas mit einer Kamera, er will irgendeine Kamera abholen. Keine Ahnung. Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, dass es nur um Clara geht. Ich dachte, er ist so, stimmt, das ist so ein bisschen komisch mit eingebracht auch, ja. Also ich dachte, er meint, dass sie sozusagen, damit ist sozusagen impliziert, dass sie auf Tour geht, also dass sie einfach einen Roadtrip macht in Kanada und da ist er dabei.
Okay, also keine Tour mit einer Band oder so, sondern einfach eine Tour.
Genau, eine Roadtour sozusagen. Ja. Genau.
Weil das Komische ist halt auch, wie die Szene so bildlich gemacht ist. Er liegt fast so auf einem Absatz und es hat so den Anschein, als wenn er irgendwie was arbeitet mit irgendeiner Gruppe, die im Vordergrund so.
Ja, so Breakdance macht oder sowas, ne?
Ja, irgendwie sowas. Und deswegen hat es halt sowas wie von wegen, er ist jetzt irgendwie der Konzertmanager oder was und er steigt jetzt in eine Tour mit ein. Und irgendwie hat mich das alles extrem verwirrt.
Nee, also ich glaube, es ist so, weil er ist da ja, seine Haltung ist ja schon ziemlich laissez-faire so. Mhm. Ich glaube, er hat nichts zu tun. Hat wahrscheinlich, weil er ein Idiot ist, auch sonst nicht besonders viele Freunde, außer dass halt Clara auf ihn irgendwie reingefallen ist. Und dann sagt er, ja, hier, bring mir die Kamera mit. Und er hat ja auch sonst irgendwie anscheinend kein, gut, ist auch, muss auch nicht sein, aber er scheint ja kein gutes Verhältnis jetzt groß aufgebaut zu haben zu Christian, ne? Das ist halt klar, ich komme da mal einmal ganz kurz vorbei oder also er ist ja am Ende der Folge noch mal ganz kurz da. Ist ja überhaupt nicht so, dass man da irgendwie so das Gefühl hat, da baut sich jetzt irgendwie so ein Verhältnis, hat sich da irgendwie aufgebaut. Nee, er sitzt da, wartet auf seinen Flug nach Kanada und bis dahin chillt er da blöd.
Die Formulierung ist auf jeden Fall ziemlich wichtig tourisch. Also wenn du mir jetzt vor 3 Wochen oder so waren wir auf Schalke, da war ich ja vorher noch in Essen. Und wenn du mir, hättest du jetzt auch deinem Kumpel gesagt, irgendwie, ja, ich steige mit bei Martin in die West Germany Ruhrpott-Tour mit ein oder so. Nein, also da sind wir einfach mal gemeinsam unterwegs gewesen. Also.
Ja, gibt das denn, wie ist denn das jetzt Dahlmann technisch?
Also, ich würde schon sagen, dass das den Sonderdahlmann gibt, weil das ja schon deutlich anzeigt, dass die beiden immer noch zusammen sind und offenbar auch die räumliche Distanz Clara nicht abhält, ihn irgendwie zurückzuholen in ihr Leben oder nachzuholen. Ja. Alle anderen sind eh mittlerweile irgendwie so fast egal, also sie ruft nicht mal Christian an, aber den drogensüchtigen Yannick, den holst du mit.
Genau, da hätte Christian noch einen schönen Kommentar machen können, hätte er noch sagen können, und Drogen auch eingepackt.
Genau. Christian will Clara mal kurz anrufen, Yannick meint aber, sie hat da selten Empfang und Christian geht weiter und sieht dann Frau Meerwein schlafend auf einer Bank, weckt sie und sie meint, sie muss wohl kurz eingenickt sein. Tanja hat dann Blut abgenommen von Caroline.
Nur ganz kurz, diese Sache, dass er wieder, also auch da, ich merke, wie kritisch ich dieser Folge gegenüber bin, dass warum trifft nicht die Tochter die Mutter im Garten? Wir haben gerade gesehen, wie die Tochter die ganzen Briefe findet. So, und jetzt trifft Christian, der halt radelt natürlich zufällig seine Patientin, die zufällig gerade irgendwie wieder so Ausfallerscheinungen hat. So, hätte man doch wirklich wieder entspannter machen können und das sozusagen diese Szenen voneinander separieren können. Und weiß nicht, Yannick kann man irgendwie anders einbauen. Der kann auch klingeln. Der hat ja nachher noch eine Szene im Garten gehabt oder sowas. Hätte man ja auch die Szene machen können, dass er beim Sandkasten aufbauen plötzlich vorbeikommt und kurz fragt oder so.
Die Zufälligkeit mit der in der Serie Christian auf potenzielle oder auch wahrhaftige Patienten trifft, die wieder mal irgendwelche medizinischen Probleme haben, die ist schon legendär eigentlich, ne? Also Und ansonsten fühlt sich das tatsächlich so ein bisschen videospielartig an. Also wenn du, generell mag ich das, wenn so ein bisschen eine Storyline in die nächste führt. Also wenn eben jetzt hier Christian Yannick begegnet und in derselben Szene dann irgendwie noch was passiert, was eine andere Storyline betrifft. Aber es hat sowas Videospielartiges, wenn du halt auf den Platz gehst, wo so mehrere Marker sind, die zu verschiedenen Missionen irgendwelche Zusatzinfos geben oder so. Also such Yannick auf und guck nochmal da hinten auf die Bank und so. Also es ist sehr konstruiert, glaube ich, kann man sagen.
Ja.
Genau, also Tanja hat Blut abgenommen von Caroline. Sie könnte sich über einen Kuss angesteckt haben, aber es ist unwahrscheinlich. Die Tollwut-Schutzimpfung kann verabreicht werden, auch wenn sie schwanger ist, weil es kein Lebendimpfstoff ist. Und sie haben Roman immer noch nicht erreicht. Eigentlich ist es aber verabredet, dass sie jeden Abend telefonieren. Also sollte er es bald merken, dass er kein Handy dabei hat und dann sich irgendwie melden. Christian hat dann mittlerweile Frau Trautmann angerufen, dass ihre Großmutter da ist. Und Frau Meerwein bedankt sich dafür. Christian fängt an, so ein bisschen Smalltalk zu machen, als sie den Laden aufgegeben haben. Das muss ja auch ein Stück weit ein Lebensabschnitt zu Ende gegangen sein. Und sie meint, ihre Arbeit fehlt ihr sehr. Christian kommentiert, dass sie vermutlich niemandem finanziell zur Last fallen wollen. Und Frau Meerwein sagt, Jule darf nichts erfahren. Und Christian ist erstmal der Meinung, dass der Gesundheitszustand Vorrang hat. Um den müssen wir uns jetzt kümmern. Dann hat sie Kraft für den Rest und wir müssen herausfinden, warum ihre Blutwerte so schlecht sind. Frau Meerwein meint, das bedeutet noch mehr Tests und dieses MRT und das kann sie sich alles nicht leisten. Christian meint, das übernimmt doch alles die Kasse, aber Meerwein enthüllt, dass sie nicht mehr versichert ist, weil sie war privat versichert. Sie konnte sich also den Chirurg aussuchen bei Online-Portalen, aber dieses Privileg ist verloschen, denn die Privatversicherung wurde zu teuer. Und sie ist zu alt, um noch in die gesetzliche zu wechseln. Und Christa meint, da könnte man doch Beihilfe beantragen. Und Frau Meerwein meint, man hat ja noch seinen Stolz. Aber sie kriegt eine kleine Rente nur und sie konnte Jule bei ihrem Studium unterstützen. Und Christa meint, aber jetzt geht's doch um sie. Und Frau Meerwein hat den Rausschmeißer der Szene. Anderen geht es viel schlechter als mir. Sie kann sich nicht beklagen. da tatsächlich ganz fasziniert mit diesem Versicherungsstatus. Das hat mir irgendwann mal vor kurzem ein Kollege erklärt, dass man Privatversicherungen eine Zeit lang wirklich sehr gut machen kann. Gerade als junger Mensch zahlt man oft weniger und die Leistungen sind besser. Aber die Privatversicherung wird halt irgendwann immer, immer teurer und du kommst halt irgendwann nicht mehr zurück in eine gesetzliche. Das heißt, du musst irgendwann den Absprungpunkt finden, wo du in die gesetzliche zurückwechselst, wo das noch einigermaßen erschwinglich ist. Und dann ist es kein Problem. Aber sonst ist Privatversicherung relativ cool, weil er hatte das auch eine Zeit lang und er meinte dann, das fühlt sich halt wirklich so an, wie du kommst in eine Praxis und läufst am vollen Warteraum vorbei direkt zum Arzt. So. Mhm. Also das hat was. Aber wie gesagt, man muss aufpassen, weil es wird dann im Alter immer teurer und dann muss man irgendwann in die gesetzliche zurück, bevor es zu spät ist, so wie es hier passiert ist.
Aber sozusagen die grundsätzliche Möglichkeit gibt es, kann man sagen. Also
ja.
Okay.
Ich glaube, die gibt es für jeden. Und wie gesagt, am Anfang ist es relativ günstig. Also das haben halt viele gemacht früher, die dann eben meinten, Versicherung ist zu teuer und ich will privat versichert sein. Und dann, wie gesagt, die Leistungen sind teilweise besser. Also naja, es führt jetzt zu weit, aber bei einem der Klassentreffen, die wir kürzlich hatten, hat es auch jemand gesagt, so, er hat da erzählt von seinem Blutgerinnsel und hier und da und dann meinte einer der anderen, der auch Medizin macht, na und was für eine Versicherung hast du? Ja, gesetzlich. Naja gut, bei privat hätten sie noch das gemacht und das nochmal geguckt und so.
Ja. Ja, okay. Naja, ich meine hier, das Motiv haben wir auch in der Serie öfter, und vielleicht hätte er ja, also hier ist es ja zumindest so nett, dass Christian schon vorhin im Vorhinein darauf hinweist, was eventuelle Möglichkeiten sind und nicht im Nachhinein dann noch sagt, ach, vielleicht hilft ja diese Person und vielleicht kann man da ja noch was beantragen oder so, ne?
Genau. Dann fahren wir fort. Wo sind wir denn? Ach ja, genau. Michael immunisiert Caroline gegen die Tollwut mit dem Impfstoff. Roman hat immer noch nicht angerufen und sie berichtet Michael jetzt auch davon, dass der Biss nicht erst gestern war, wie die Ärzte dachten, sondern 3 Tage her und dass es reiner Zufall war, dass Christian die Wunde gesehen hat. Wobei auch Christian darauf mal hätte kommen können, oder? Weil Christian ja schon sagt, an dem ersten Tag, wo er da ist, ach, was haben Sie denn da an der Hand? Das kann ich mir doch mal ansehen. Und 3 Tage später dann sagt, jetzt gucke ich es mir doch mal an. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Versäumnis der Patienten, dass sie das nicht gecheckt haben, sondern das ist schon eher Christians Ding.
Ja.
Die Wunde war ja 3 Tage vorher auch da.
Ja, genau. Es ist ihm eigentlich alles schon, ja, es lag alles so vor. Es war auch so komisch, wie er schon die Hand da so drauf gehalten hat und sowas. Also da war schon erkennbar, dass da irgendwas ist.
Er spricht ihn ja auch drauf an. Er sagt ja, und was haben Sie eher in der Hand? Ach, das ist nichts. So, und so.
Genau, weil er sich auch so drauf hält. So, es hat fast so, als ob er so intuitiv darauf hinweisen will, aber eigentlich dann doch keine Lust auf die Behandlung hat.
Ja, genau. Ja, aber Michael ist jedenfalls ganz erschrocken, weil sozusagen dann der Zeitplan, den sie sich gemacht haben, von wegen mehrere Tage Inkubationszeit natürlich durcheinander ist. Er nimmt sofort das Handy und ruft nochmal ganz dringend irgendwo an. Und dann sind wir bei Peavy und Tanja im Aufenthaltsraum der Praxis. Peavy berichtet Tanja, dass er mit Anke gestritten hat. Er hat irgendwie die Milch vergessen zu kaufen und die Sandkiste nicht gebaut. Dann gab es Streit, wie wir uns als Familie abgrenzen. Sie wollte erst gar nicht in die Villa ziehen und er hat dann versprochen, dass sie nicht absorbiert werden. Worauf Tanja nur meint, ups, ja genau, ups. Und Peavy meint, ja, aber Anke war die Erste, die die Regeln gebrochen hat und sich unten den Kühlschrank geplündert hat. Und dann reden sie nochmal über die Sandkiste und Tanja tut es leid, dass sie da so reingequatscht hat und dass es letztlich ein Blumenbeet oder ein Gemüsebeet wurde. Aber Peavy vergibt ihr.
Mir ist in dieser Szene aufgefallen, dass es eigentlich lustig ist, dass man gut denken könnte, Tanja und Christian sind schon ewig zusammen und Peavy ist das Kind von Tanja, weil die beide auch diese blonden Haare haben und so. Stimmt, also so wie die da sitzen, könnte man wirklich so schon davon ausgehen, dass das auch alles biologisch Familie ist sozusagen.
Genau, aber da könnte Peavy jetzt auch sagen, meine Mutter, ach, die ist schon lange tot.
Meine Eltern, oh, die sind schon lange tot. Und mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben, ein Unfall. Wir hatten gerade Zeit, um unser Leben zu genießen, da war es vorbei mit der schönen Zweisamkeit.
Lange nicht mehr gehabt. Lange nicht mehr gehabt. Grüße an Frau Dahlmann.
Roman und Caroline telefonieren jetzt. Also sie haben sich endlich. Und nachdem er am Telefon gehört hat, Roman, du musst nach Hause kommen, du hast Tollwut, sagt er zu seiner Frau, die Ärzte sind doch immer so pingelig. Für einen Mensch, der alle 3 Monate zum Arzt geht, ist seine Reaktion darauf, dass er was hat, schon sehr eigenartig, ne? Also.
Ja, also völlig, völlig absurd. Und wie, also, dass er dann ich meine, zumal es ja, also es ist ja wirklich eine gesteigerte Gefahrensituation dadurch, dass seine Frau ja krank ist und sowas, ne? Also, dass er zumindest in diesem Zeitraum jetzt sagt, okay, da bin ich mal wirklich sehr genau. Also, ja, es ist keine logische Erzählung, ja.
Und vorher hat er, glaube ich, in zwei Szenen, also ich weiß nicht, in der allerersten Szene war es schon Thema von wegen, soll ich die Tour absagen? Nein, nein, das ist doch alles okay. Und dann später nochmal, ich hätte ja beinahe die Tour abgesagt, bei irgendwas anderem noch. Und dann meinten sie, nein, nein, mach deine Tour. Also er ist offenbar nicht derjenige, der um jeden Preis diese Tour durchziehen will. Aber in dem Moment, wo ihm gesagt wird, hey, wir haben dein Blut getestet, weil du ja da diesen Strich oder diesen Biss hast, haben wir dein Blut getestet und wir haben was gefunden, bitte komm nach Hause. Ach, diese Ärzte. Das ist irgendwie ein...
Ja, stimmt. Ja, völlig. Also er verknüpft eigentlich, also wir haben zwei Arten von Patienten und erst beide. So, der eine, der es leugnet und der andere, der es zu entspannt sieht und der es so ein bisschen zu panisch ist. Beide sind bei ihm drin.
Ja. Michael nimmt dann das Handy und sagt ihm, auch wenn er sich gut fühlt, dann ist das tückisch, denn wenn er sich erstmal schlecht fühlt, dann ist es zu spät, berichtet Roman von den Symptomen und Roman fragt nochmal, Sie glauben also, ich habe Tollwut? Und Michael meint, nein, ich glaube nicht, Sie haben es nachweislich, wir haben den Bluttest gemacht, Sie haben Tollwut. Dann lässt er sich wohl darauf ein, zurückzukommen, mit dem Helikopter abgeholt zu werden. Christian und Tanja kommentieren das dann kurz, also besprechen, ja, wir haben den Patienten gefunden und so weiter. Und dann sind Christian und Jule, das ist die Enkelin, in der Besprechung. Und Christian enthüllt, ihre Großmutter hat Mangelernährung, deswegen hat sie auch neurologische Probleme. Also diese Mangelernährung führt auch zu neurologischen Auswirkungen. Und draußen treffen sie dann auf Frau Meerwein, die Großmutter. Und sie sollen gleich rein zu Hatzfeld und Frau Meerwein sagt, ach, der Blonde ohne Wiedererkennungswert. Das ist ein Spruch, den sollte man sich vielleicht noch mal merken, der ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, stimmt.
Jule fand den eigentlich ganz attraktiv und darauf sagt Frau Meerwein, na, dann komm doch einfach mit rein. Dann irgendwie kommt noch das Thema von wegen Schwieger-Enkelsohn, ein Wort, was Bert mir rot unterstreicht, also was es nicht gibt, aber bevor es überhaupt dazu kommt, dass sie über Schwiegerelternstatus nachgedacht werden kann, kollabiert dann Frau Meerwein auch und wird in die Klinik gebracht. Und an der Klinik wird sie von Michael empfangen und auch der neuen Assistenzärztin Frau Mattis. Und Christian berichtet den beiden von der Situation, oder ich glaube nur Michael, von der Situation, dass sie keine Krankenversicherung hat und fragt nach, ob Michael nicht so ein Sozialbudget hat. Und Michael sieht, was er tun kann. Kurz erkundigt sich Christian dann noch nach Frau Mattis. Michael erzählt, das ist die neue Assistentin. Christian meint, die ist sehr attraktiv. Und Michael wechselt das Thema und sagt, Herr Lubitz kommt jeden Augenblick, also mit dem Hubschrauber kommt dann der Tollwutpatient.
Ach so, genau. Ich fand nur lustig, wie die Oma hier in dem Fall sagte sozusagen, ja, der Typ ohne Wiedererkennungswert. Und dann heißt es, ach, ich fand den ganz attraktiv. Und daraufhin kommt von ihr irgendwie so, na, dann komm doch mit. Da freue ich mich über so einen schicken Schwiegersohn oder sowas oder Schwiegerenkel. Und das, auf einmal ist er dann schick oder was. Also sozusagen schnell die Meinung auch geswitcht.
Ja, also blond ist offenbar genug. Wiedererkennungswert braucht er nicht. Genau.
Ja. Ist egal.
Genau, also Herr Lubitz kommt jeden Augenblick, da geht's dann auch weiter, der Hubschrauber landet und Roman wird von Christian und Michael gleich empfangen. Die haben lustigerweise hier so blaue Handschuhe an, aber bei einer Infektion, die über Speichel übertragen wird, keiner hat eine Maske auf. Aber gut, vielleicht keine Krankheit, die über Tröpfcheninfektionen weiter übertragen wird, sondern nur über Speichel, aber Handschuhe haben sie jedenfalls alle. Ja, jedenfalls kriegt er sofort die erste Impfung, damit gewinnen sie Zeit und dann ist Frau Meerwein in ihrem Zimmer, hat gegessen. Eigentlich auch eine witzige Idee. Ne? Also das sieht halt wirklich so aus, sie schiebt so ihr Tablett weg und ist so fertig und man hat so den Eindruck, sie ist endlich mal wieder richtig gesättigt, weil sie sonst in prekären Verhältnissen lebt und nicht so oft isst. Und das aber mit Krankenhausessen. Also das wird jetzt sicherlich auch nicht das totale Luxusmenü gewesen sein.
Stimmt, Krankenhausessen wird immer so, also es tut mir jetzt echt leid, weil das klingt dann so, als ob ich mich dir, also so, ich, also, oh, wie Konstantin formuliert einen klaren Satz. Krankenhausessen wird immer so sehr als der Inbegriff von schlechtem Essen so dargestellt, oder?
Also da sind ja wenige Leute an Luxus. Ähnlich wie Flugzeugessen oder so, ja.
Ja, genau. Also
ist, glaube ich, auch besser als der Ruf. Also ich habe hier so einen Mittagsservice, der uns ja manchmal schon in die Aufnahme geklingelt hat, was ich immer hinterher rausschneide. Aber oft ist es so, dass ich schon sage, ja, das ist jetzt nicht Gourmet-Qualität und sicherlich auch nicht das allerbeste Bio. Aber für, weiß ich nicht, 7-8 Euro pro Essen kann man jetzt auch nicht mehr erwarten. So, und dafür ist es gut. So. Mhm. Und ich denke, das ist bei Krankenhausessen so ähnlich. Also ich war jetzt letzten Jahren nicht viel im Krankenhaus, aber damals, als ich da war, war das okay. Genauso im Flugzeug. Also.
Ja, und ich glaube, man verbindet das, deswegen wird das, glaube ich, oft so miteinander verbunden, weil man es ja auch nicht hat in einer schönen Situation. Also gutes Essen verbindet man ja auch oft mit irgendwie einem guten Lebensstandard oder einem guten Lebensgefühl, das man hat. Das hat man ja in der Situation einfach nicht. Deswegen, ja, mir tut es immer voll leid. Das war auch schon in der Schule immer so, wenn immer so über Schulessen gemeckert wurde und sowas, wo ich so denke, ja, das ist halt einfach nicht alles wie bei meiner Mutter. So.
Ja, oder wie im Restaurant oder so. Ja.
Genau.
Da muss man halt wirklich gucken, was erwartet man. Gerade auch so Schulessen. Gut, ist dann eine andere Diskussion, die vielleicht auch philosophischer ist. Sollte Schulessen besser sein, aber wenn du halt in eine Kantine gehst, weißt du ja, was du bekommst und nicht unbedingt Sterneküche. Ja. Jedenfalls hat Frau Meerwein gegessen und wollte Jule nichts sagen, damit sie sich keine Sorgen macht. Jetzt macht Jule sich aber Vorwürfe, schlägt vor, dass sie mit nach Leipzig kommt und bei ihr wohnt. Frau Meerwein will das aber nicht. Sie ist noch nicht so alt, dass sie sich nicht selbst um sich selbst kümmern kann und möchte ihre Eigenständigkeit nicht verlieren. Und Jule sagt, na gut, dann eben nur für die nächsten Wochen. Ich peppel dich auf, keine Widerrede. Dies ist der Beginn einer neuen Serie mit Jule und Frau Meerwein in Leipzig. So heißt sie auch, Jule und Frau Meerwein in Leipzig. Nein, das...
Genau. Das ist richtig, ja.
Es sollte nur für ein paar Wochen sein, doch dann wurden 8 Jahre daraus. Das ist die zweite Ablegerserie von Familie Dr. Kleist neben den beiden Schwestern, die im Zimmer liegen und dann so, kann mal einer das Fenster aufmachen? Nein, bitte nicht, wir könnten uns erkälten.
Oh, was war das?
Daran erinnerst. Nee. Das war auch hier Sonsee Neu und die andere, die dann irgendwie am Ende ja so in der im Krankenzimmer liegen und meinen und diesen Dialog haben, wo ich dann meinte, das klingt jetzt fast wie der Beginn eines Sketches von den beiden.
Kann man mal nach der Schwester rufen? Die soll das Fenster aufmachen, ich ersticke hier.
Oh nee, lass mal bitte. Wir könnten uns erkälten.
So ein Quatsch. Das härtet uns nur ab.
Boah, krass, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber man sieht, wir bieten hier neue Formate an und bilden Ableger.
Ich wünschte, ein Redakteur würde das mal hören hier und würde sagen, Mensch, die Idee, die greifen wir auf. Beide, Konstantin und Martin, kriegen eine kleine Gage für ihre Drehbuchidee. Wir sind wieder in der Klinik, wo Professor Bender jetzt die Frau Mattis herumführt und Michael stellt überrascht fest, dass Herr Bender und Frau Mattis sich kennen und die Enthüllung folgt auf dem Fuße, Frau Mattis ist Benders Tochter. Und Bender sagt nochmal so ganz schnippisch, naja, aber es war ihre Entscheidung. Und ja, und sie erklärt, sie benutzt den Namen ihrer Mutter, damit sie keine extra Würste bekommt. Und Michael sagt hier den interessanten Satz, sie hätte den Job nicht wegen, sondern trotz ihrem Namen bekommen. Denn das war wirklich gute Arbeit heute. Die Szene habe ich mir dreimal angeguckt, oder diese Zeile habe ich mir dreimal angeguckt, weil die hat mehrere Ebenen, mehrere Schichten wie eine Zwiebel. Erstmal sagt er so, okay, cool, er hat Frau Mattis ein Kompliment gemacht. Dann steckt ja aber auch noch drin, trotz ihrem Namen, also hätte Herr Bender gelesen, sagt er ja durch die Blume, dann hätte er sie nicht eingestellt. Weißt du?
Ja, und, ja, genau. Das ist ja eigentlich ist das eine kleine übertriebene Erklärung sozusagen, ne?
Genau, genau. Und das, und die witzigste Sache daran ist, Stefan Bürgi, der Schauspieler von Bender, dreht sich dann so um, als Michael weggeht und schaut ihm so hinterher und hat dann nochmal so einen ganz kurzen Moment, wo er so die Augenbrauen nach unten zieht und so selber drüber nachdenkt, was hat er da gerade gesagt? Aber es wird dann nicht nochmal kommentiert.
Ja, aber den Satz fand ich auch schon echt heftig. Also ich meine, er ist auch nicht so, er ist auch von Michael wieder nicht so ganz schlau, weil er eigentlich ganz korrekt sagen müsste, sie bekommen die Stelle, wird hier unabhängig davon ausgegeben, also unabhängig davon vergeben, was für Verwandtschaftsverhältnisse jemand hat. So, weil so sagt er ja schon, sie hatten es auf dem Bewerbungsmarkt schwieriger, einfach nur, weil ich ihren Vater nicht mag. So, das ist an sich ja keine gute Aussage, vor allem, wenn sie getroffen wird neben einer Person, die Macht über einen hat. Ich habe mich gefragt, ob sie eigentlich damit meinte, weil sie sagt, ich habe den Namen meiner Mutter genommen. Und da habe ich mich gefragt, heißt das sozusagen, weil sie hat ja den Namen nicht genommen als kleines Baby, sondern da müsste es ja heißen, sie haben mir den Namen meiner Mutter gegeben. Ob sie damit gesagt hat, dass sie sich sozusagen, hat sie sich unter falschem Namen hier beworben?
So denke ich, ja. Sie sagt nicht genommen, sie sagt benutzt. Sie benutzte oder sie hat den Namen ihrer Mutter benutzt.
Okay, dann ist
also,
das
so. Ich glaube, ja. Weil also von daher glaube ich schon, sie hat sich da einfach mal kurz, wie auch immer sie mit Vornamen heißt, Mattis genannt, aber eigentlich heißt sie Bender.
Ja, zweifelhaft, ne? Also schon, ja, ich meine, wahrscheinlich gibt es schon in diesem Portal, das weiß ich jetzt nicht, ich mache ja gerade auch so Bewerbungskram und da gibt es ja schon viele, die sozusagen auch schon sagen, hier, ich bestätige, dass meine Daten richtig sind oder irgendwie sowas. Mhm. Keine Ahnung, ein bisschen komisch ist es schon.
Ja, vielleicht hast du bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wenn du dich Konstantin Schöller nennst.
Ja. Ja, das stimmt. Oder schlechtere. Und dann heißt es wieder, sie haben den Namen trotz, sie haben die Stelle trotz des Namens bekommen.
Genau. Ja, Bender schaut also Michael noch so ein bisschen nachdenklich hinterher, um zu überlegen, was er da eigentlich gerade gehört hat von ihm, von seinem Kollegen, der so ein bisschen aufpassen muss, weil Bender hat ihm auf den Kicker und so sagt er ja zu Hause immer, aber wir sehen eigentlich nichts davon. Die Tochter von Bender sagt auf jeden Fall, ihr seid keine Freunde, oder? Und Bender sagt, nein, werden wir wohl auch nicht mehr.
Und dann macht er noch was Lustiges. Weil dann zeigt er ihr nochmal die Räumlichkeiten und sagt, hier, diesen Bereich kennst du schon oder geh hier weiter und sowas. Und sie war ja vorhin schon im Einsatz, hat ja auch Frau Meerwein mit abgeholt. Und das finde ich lustig, dass sie anscheinend da die Räumlichkeiten noch gar nicht kannte. Also das dann heißt, wir müssen jetzt in dem, ja, wo ist das denn hier oder sowas? Also die Praxis ist echt nicht, also das Krankenhaus, genauso wie mit den ganzen Streitereien zwischen Michael und Christian, die es ja schon gab, wo die sich im Flur angebrüllt haben, zwischen Michael und Bender, die übereinander reden, wo es um Alkoholiker gibt, also Ärzte, die an Alkohol erkrankt sind und sowas. Sie schaffen es irgendwie nicht so richtig, so nach außen, sie gehen auch nach außen in viel Risiko ein sozusagen. Da kann schon der Eindruck von so ein paar Dilettanten entstehen.
Ja, stimmt. Roman und Caroline sind im Klinikzimmer und Roman meint, es wird alles gut gehen, er will leben und es gibt keinen besseren Grund dafür als die Familie. Und dann sind wir wieder bei Paul, der zu Christian kommt und das Schulprojekt, also diesen Kasten für die Fledermäuse jetzt im Garten aufhängen will, weil es sind in der Schule so ein paar Eltern durchgedreht wegen dieser Tollwut-Sache. Deswegen ist das Schulprojekt abgesagt worden. Das ist schon echt hart, dass die hier so diese, das ist jetzt wie der Film Der Weiße Hai, der glaube ich Haien einen sehr viel schlechteren Ruf gebracht hat, als sie in Wirklichkeit verdienen. Und weil hier einer Tollwut hat, werden jetzt hier so die Schutzmaßnahmen für die bedrohte Tierart der Fledermäuse aufgegeben. Ist das die grüne Botschaft, die wir von den Öffentlich-Rechtlichen hören wollen? Ich weiß ja nicht. Christian sagt, fragen wir doch Bernd, der weiß bestimmt, wo man sowas aufhängen kann, denn er war ja früher mal Bürgermeister. Ich glaube, die erste Erwähnung, dass Bernd früher mal Bürgermeister war, seit Jahren. Und Tanja meint, Lotte interessiert sich auch für Artenschutz, also sie kann da irgendwie mithelfen. Dann machen wir das doch alle zusammen, meint Christian. Dann hat die Patchwork-Familie endlich Profil. Tanja weiß nicht so ganz, ob sie das so nennen würde, immerhin schläft Lotte bei einer Freundin und sie nur auf der Sofakante. Christian findet es doof, dass Clara sich nicht meldet. Kinder werden erwachsen, er kennt das, es ist nicht das erste Mal, dass das passiert und dass er das erlebt. Aber trotzdem, doch in diesem Moment klingelt das Handy und Clara ist dran. Also alles ist gut.
Ja, das, also ich finde es ja lustig, dass Bernd jetzt der Experte ist für Tierschutz und so Fledermaus, wo man da irgendwie so eine Fledermausbox anbringen kann und sowas. Paul ist ja sehr online-affin. Ich meine, er macht ja auch schon Dating-Portale für Kinder, hat er auch gemacht, dass er jetzt nicht im Internet mal kurz nachgucken kann, hier, wo kann man das aufhängen oder irgendwie sowas. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Bernd, der ja schon seitdem, was weiß ich, über den Globus gereist ist und wirklich andere, und der ja auch im Haushalt jetzt auch nicht den kompetentesten Eindruck macht und irgendwie also immer mehr was Zerzauseltes bekommt, dass er so sagt, ah, ja, ja, ich kenne da die Gesetzgebung ganz genau. Bei Fledermäusen gibt es einen Spezialparagraphen oder sowas. Irgendwie kann ich es mir schwer vorstellen.
Oder was er denn macht, dass seine Sachen total veraltet sind oder ja, ja, nicht stimmt.
Ja, das stimmt, ja. Das, genau, dass er sich da noch an die DDR-Rechtsprechung oder sowas hält.
Ja, genau, ich denke gerade drüber nach, über dieses, bleib mal, schau mal hier, noch einen Brutkasten. So. Was sagst du denn da?
Genau, ja, stimmt. Genau, er hält dann alle wieder so in seiner Regie auf, ja.
Was ich bisher völlig unter den Tisch habe fallen lassen, weil es einfach eine völlige Nebenhandlung ist, die gar keine Bedeutung hat, ist eine wiederkehrende Nebenhandlung um eine Gummihandschuhbestellung von Nora, wo alle mal irgendwie verschiedene Vorlieben haben. Hatzfeld will die Gefühlsechten und so weiter und so fort. Und diese Handlung findet jetzt hier ihren Abschluss mit Nora, die Handschuhe für alle bestellt hat. Hat für mich extrem den Eindruck gemacht von, die Folge ist fertig und wir stellen fest, uns fehlen 5 Minuten. Und dann denken wir uns noch irgendwas aus, was überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hat und machen einen kleinen Nachdreh mit einer Handvoll Schauspielern in einem begrenzten Raum. Weil ich glaube, alle diese Szenen finden bei Nora an der Theke statt. Und es sind nur diese 4 Schauspieler, die irgendwie was kommentieren von die gefühlsechten Handschuhe und welche Geschmacksrichtungen und so weiter. Also, wie ich immer sage, Sättigungsbeilage und wirkte für mich wie nachträglich hinzugefügt.
Das ist mal echt interessant, dass du das stimmt, weil ich habe mich auch gefragt, was soll das? Mir ist aber überhaupt nicht die Erklärung gekommen und ich bin mir auch ganz sicher, dass es in der nächsten Folge keine Rolle mehr spielt, dass natürlich, ähnlich wie bei allen Sachen, wo es ein festes Zeitmanagement gibt, man so merken kann, okay, das füllt es jetzt gar nicht so ganz aus oder sowas, oder man hatte vielleicht noch eine Szene mehr geplant, die dann aus irgendeinem Grund nicht geklappt hat oder sowas. Und dass man da sagt, gut, dann machen wir sowas. Ich meine, ist ja auch ein einfaches Setting. Die Schauspieler sind wahrscheinlich eh schon da. Man hat irgendwelche Arztpraxis-Szenen oder sowas. Handschuhe sind billig. Also da braucht man jetzt nicht noch zusätzliches Equipment. Von daher baut man so eine Note ein.
Genau. Ohne, dass das Wort billig jetzt abwertend klingen soll, aber es sieht aus wie ein billiger Nachdreh. Hm. So, einfach nochmal kostengünstig ein paar Szenen mit rein und dann haben wir sozusagen die Folgenlänge erreicht.
Ja.
Dann ist Christian mit den beiden Lubitzen zusammen und erklärt ihnen, dass wir keine Viren im Körper von Roman gefunden haben, sondern jede Menge Antikörper. Sie atmen auf, er ist also völlig geheilt. Und Roman dankt auch dafür, dass sie seiner Frau so gut beigestanden haben und ihr Mut gemacht haben, als er nicht erreichbar war. Dann kann er jetzt wieder Unkraut zupfen, bis der Arzt kommt, meint er. Und Christian weist darauf hin, dass das vielleicht schlecht wäre für seinen Rücken. Jetzt sind sie auf jeden Fall völlig sicher vor der Tollwut, denn so immunisiert wie sie ist jetzt kaum jemand. Also alles geht gut, überraschenderweise. Keine Todesfälle.
Das Lustige ist, dass er irgendwie in diesem Fall so sagt, die gute Nachricht ist, sie können, also gibt es irgendwie mehr Antiviren und keine Erreger oder irgendwie sowas. Und man sich so ein bisschen denkt, was ist denn jetzt die schlechte? Also da hat er irgendwie keinen,
stimmt.
Irgendwie moderiert er es so an, dass man das denken würde, dass das noch kommt.
Die schlechte Nachricht ist, sie müssen jetzt Physiotherapie den Rest ihres Lebens machen oder so, erwartet man noch so, ne?
Ja, genau.
Und dann sind wir, glaube ich, schon in der letzten Szene. Tanja und Lotte sind im Garten der Villa, machen das Gemüsebeet fertig. Und Piwi und Anke kommen dazu. Er meint, es ist mega gut geworden. Anke fand die Idee jetzt auch gut. Also kein Spielplatz für Ben, stattdessen Gemüse. Und Janik kommt dazu, Christian hat nochmal einen Notfallkoffer für ihn, den er mitnehmen soll, da ist alles drin. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Da sind Scheren, Kompressen, Mullbinden, Tabletten zur Wasseraufbereitung, Später dann sogar wird erhöht sogar OP-Besteck. Also, ich weiß ja wirklich nicht, was erwartet, was die da machen.
Ja, und es bekommt schon langsam genau diesen Umfang eines, also das da kann man auf jeden Fall ein paar Euro dazu berechnen für die Gepäckabgabe am Flughafen, ne? für Gewicht und Größe dieses Medizinkoffers, dieser kleine Schrank.
Stimmt, das ist dann immer so diese letzte Seite kurz vor der Buchung, wenn du nochmal gesagt kriegst, bitte bestätigen Sie, dass Sie unsere Sicherheitshinweise gelesen haben, und dann steht irgendwie da, nehmen Sie bitte keine Scheren oder Skalpelle mit ins Flugzeug oder so, und du denkst immer so, ja, natürlich nicht und so, aber genau für diese Situation ist dieser Sicherheitshinweis.
Der Doppelgleisparagraph sozusagen.
Ja, Peavy nennt ihn überbesorgt und dann gehen alle ab und lassen diesen Koffer liegen. Und Christian und Tanja bleiben mit ihm zurück. Und ja, Christian hat den letzten Satz der Folge, als er sagt, das ist der perfekte Koffer. Und sie sind ganz allein da draußen. Da draußen im wilden Kanada.
Ja, und ja, dann kommt was?
Und dann sehen wir das, was uns überleitet in unsere Abspannmusik, nämlich den Abspann.
Folge 89, Banges Warten. Noch kurz zu dieser letzten Szene, auch da finde ich es wieder lustig, dass man da mal Peavy neben Yannick sieht, wo ich ja schon irgendwie ganz gerne wüsste, was die für ein Verhältnis auch so haben, weil an sich könnte ich mir ja durchaus vorstellen, dass Peavy davon auch weiß, von diesen ganzen Geschichten. Manchmal weiß man ja nicht, was so nebenbei abläuft, aber Clara hat auch von dieser Geschichte ja mit Yannick erzählt, mit dieser Frage, ob sie jetzt vielleicht Sabrina toller findet oder so, also die Frage der sexuellen Identität hat bei Clara irgendwie das mit Yannick, der hat sich ja schon so oft asozial verhalten mit der Schwangerschaft, mit den Drogen und sonst was, und ja, ist ja schon manchmal so, dass zwei Leute, die dann auch so im ähnlichen Alter sind, wie es bei den beiden ja auch, glaube ich, so ist, dass man da schon so merkt, und also manche Brüder haben ja schon auch so einen Schwester-Schutzreflex-Komplex, irgendwie sowas. Und ob er dann sagt, nee, den kann ich eigentlich gar nicht leiden, den Typen oder sowas, hätte mich mal so interessiert. Meine Frage an dich, dieser letzte Satz, dieses, und sie sind ganz allein da draußen, es sollte ja auch ein bisschen so einen komödiantischen Einsatz haben. Der finde ich grundsätzlich auch, eigentlich hat er ganz gut funktioniert, also dass Christian so völlig übertrieben hat mit diesem Koffer. Glaubst du, da steckt was Ernstes dahinter? Glaubst du, es gibt noch einen Anruf aus Kanada mit Verletzungen oder Krankheiten oder sonst was?
Das würde mich nicht mal wundern, aber ich glaube, ich würde trotzdem nicht als Lebenslektion mitnehmen, aha, liebe Kinder, ihr müsst also immer OP-Besteck und Mullbinden und Tabletten zur Wasseraufbereitung mitnehmen, wenn ihr mal irgendwohin verreist. Also ich würde sozusagen unterm Strich behaupten, dass seine Sorge, auch wenn sie in manchen Aspekten vielleicht sogar berechtigt ist, übertrieben ist. Also dass seine Sorge vielleicht nicht, aber so seine Reaktion auf die Sorge. Ja? Weil Kanada ist jetzt auch nicht unbedingt ein Land, ein dritte Weltland, wo man irgendwie befürchten muss, dass keine Wasserversorgung existiert oder so. Das ist ein Land mit viel Natur, wo nicht so viele Leute leben, aber ist, glaube ich, sogar, was medizinische Standards angeht, teilweise auch durch Versicherungen und so weiter als die USA.
Also. Ja, also ich habe mich das nur gefragt, weil er guckt ja so alleine so in Richtung der Kamera, und diese Musik, diese Abspannmusik, das ist mir schon öfter aufgefallen, die hat ja eigentlich, das ist ja keine so richtig fröhliche Musik, ne? Auch keine Frühlingsmusik. das ist so eine, irgendwie, ich finde, diese Abspannmusik hat so einen ganz leicht melancholischen Touch auch schon.
Es kommt ganz darauf an, wie sie eingemischt wird. Ich glaube, in den ersten Folgen kam sie immer sehr knallartig, und dann gab es mal eine Folge, das war, glaube ich, in Staffel 1, wo Gregor dann am Ende verhaftet wird, wo sie mal so ein bisschen bedächtiger reingemischt wurde, also nicht ganz so reingeknallt ist von wegen, und das war die Folge für heute, sondern so ein bisschen Ungewissheit ausdrücken soll. Und dann wirkt sie gleich ganz anders. Also,
Ja, genau, und hier wirkt es irgendwie so ungewiss, was da jetzt kommt, sozusagen. Ja.
Genau, also es wäre eine interessante, also Yannick wurde von dem Kleistfuri auch schon getroffen. Also es wäre mal wieder typisch, wenn es dann irgendwie heißen würde, Mensch, ich bin hier in Kanada, aber der Einzige, der mir helfen kann, ist dieser eine Mediziner in Eisenach, der jetzt hier das Problem lösen kann und ich fliege rüber.
Es könnte auch eine Art Lösung sein, dass plötzlich so klar wird, ja gut, Justus hier mit seinen Pferden, das ist alles schön und lustig, aber da habe ich gemerkt, worauf es wirklich ankommt oder irgendwie sowas und dann startet damit Claras Medizinkarriere auch. Wer genau. Weiß.
Wir haben du ja noch, weißt es wahrscheinlich.
Ja, stimmt, ich weiß es, ein bisschen, wie es weitergeht, aber ich habe auch viel vergessen.
Okay.
Aber ja, also ich muss jetzt sagen, dass ich auch beim Anschauen und Besprechen der Serie mit dir meine Meinung sich über diese Folge nicht geändert hat. Also es ist wirklich, es sind mir zu viele Zufälle und so ein bisschen diese Konstruktion mit der Fledermaus, mit Paul, der das so ganz genau auch so unrealistisch so erzählt, dass Christian darauf gestoßen wird, dass hier dass diese Fledermausgeschichte relevant sein könnte. Christian, der irgendwie die Patientin dann wiederfindet in seinem Alltag bei Yannick, wo man irgendwie auch nicht so richtig weiß, warum der da einfach rumhängt. Es gibt so viele, jetzt überlege ich noch, was da noch sozusagen für Dreher waren. Genau der Typ, der regelmäßig zum Arzt geht, aber dann konkret sauer ist, wenn er was hat. So irgendwie, es sind so keine spannenden Charaktere. Und bei der Oma fand ich zum Beispiel dieses, so einen ähnlichen Charakter hatten wir auch schon mal auf eine andere Art, nämlich vor kurzem so diesen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber der hatte so einen alten Zigarrenladen oder sowas.
Ja.
Das war vor ein, zwei Folgen war das, so eine Folge. Und das war so ein bisschen, als ob man jetzt hier so einen Typus braucht, okay, Mensch mit so einem, so Leute mit so einem kleinen Tante-Emma-Laden, die zerstört werden vom großen Internetgeschäft oder sowas und mit der modernen Welt nicht mehr so ganz mithalten können. Also irgendwie finde, wir hatten so einen ähnlichen Charakter, hatten wir da. Gut, Schwangere haben wir natürlich jetzt sehr viel durch diese Gynäkologie, das hat auch irgendwie eine gewisse Logik, aber es war jetzt für mich nichts Neues dabei, wo ich sage, da bleibt mir aber was im Kopf oder sowas.
Ja. Also ich muss sagen, ich bleibe auch dabei. Also es war immer irgendwie kurzweilig, da die Stories immer so relativ dynamisch waren. Also sinnbildlich dafür zum Beispiel die Szene, als Christian zu Nora geht und sagt, ich brauche jetzt unbedingt diese Laborergebnisse von Roman Lubitz. Und sie hat gesagt, ja, die sind noch nicht da, aber ich habe schon mal die von Frau Meerwein. Und es dann in dieser Story weitergeht und so. Mhm. Also es passiert irgendwie dauerhaft was. Aber ich bleib dabei, es ist halt an vielen Stellen oberflächlich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt mehr weiß über Tollwut. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir eine tiefe Charakterstudie gemacht haben über was es mit Leuten macht, irgendwie so Sachen zu vergessen oder was vielleicht über Altersarmut ausgesagt wurde oder so. Es bleibt alles an der Oberfläche. Und das ist halt dann irgendwie, ja, also ich glaube nicht, dass ich mich an diese Folge oder an die Personen in dieser Folge lange erinnern werde.
Ja. So was Ähnliches ist ja auch so ein bisschen diese Geschichte mit der, was ist eigentlich mit den Eltern? Also mit der Elterngeneration bei Familie Meerwein. Mhm. Also kümmern die sich nicht? Ja. Man hätte vielleicht auch eine Story erzählen können, wie manchmal Oma und Enkel sich viel näher sind als die Eltern oder wenn vielleicht sind die Eltern auch irgendwie tragisch gestorben und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was haben eigentlich Großeltern und Enkel füreinander? Gibt's dann genauso eine Art Fürsorgepflicht im Alter, wenn die Elterngeneration unerwartet weggefallen ist, und machen die jetzt so WG-mäßig irgendwie was auf? Also sagt jetzt die Enkelin, ach, ich habe mein Bewerbungsgespräch in Leipzig, ich habe da eine Zusage, aber ach komm, ich lasse es für dich sein, und man diskutiert das irgendwie so ein bisschen aus. Wer gibt vielleicht sein Leben für jemanden auf oder irgendwie sowas? Da hätte ja eine Frage daraus entstehen können. Nee, ja, von daher, leider irgendwie schlägt die Folge nicht richtig durch.
Und ich habe noch einen Punkt notiert, den wirst du ja schon wissen, aber ich fände es witzig, wenn Michael und die Tochter von Bender jetzt zusammen kämen.
Das wollte ich.
Denn Michael ist ja gerade Single. Ja, Michael ist ja gerade Single, was ja, wie wir wissen, ein Zustand ist, den Familie Dr. Kleist nur immer kurze Zeit akzeptiert. Und das wäre ja so ähnlich wie, ich glaube, Christian mit Anna, so ein bisschen, wo Christian mit Bernd ein eigenes Verhältnis hat, also mit Bernd, dem Bruder von Anna, und dann eben so, dass man das irgendwie unter einen Hut kriegen muss, und das wäre eigentlich eine witzige Dynamik, wenn Professor Bender fortan auch bei den Gartenfests der Kleist mit am Tisch sitzt.
Oh, das ist wahr. Das stimmt. Das hätte was.
Ja.
Ja, also ich meine, es ist so ein bisschen darauf angelegt, oder? Dass das jetzt passieren wird. Also kann man...
Naja, mal schauen. Also... Wir werden sehen. Also zum jetzigen Zeitpunkt sind die Auftritte von ihr so kurz gewesen, dass man es noch in jede Richtung entwickeln könnte.
Ja.
Dann haben wir noch unser Segment, den berühmten und berüchtigten, seit 89 Folgen so heißenden Sushi Lushi Dahlmann.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Den wir auch heute wieder feierlich vergeben wollen. Ich zähle mal, wie viele bei mir zur Wahl stehen. Und zwar habe ich...
24 Ende, Personen.
nee, es sind drei Kandidaten gibt's. Wer macht zuerst? Mir ist egal.
Na, dann mach du mal deine drei.
Okay, dann werden die Tops runtergezählt. Und zwar, also es gibt ja sogar Platz 4, Christian, mit diesem, hey, wir essen zusammen, was ich irgendwie so unlogisch fand. Auf Platz 3 ist das Pärchen.
Okay. Und zwar Roman wegen und Caroline.
Genau. Und zwar wegen einer Szene, die sich bei Tanja auf der Krankenliege da abspielt, weil sie sich dort sehr langweilig und sehr ausführlich darüber erzählen, wie sie sich kennengelernt haben.
So haben wir uns auch kennengelernt. Ich war mit einer Freundin am See schwimmen und wir hatten die beiden gar nicht bemerkt, weil Angler ja immer so stumm vor sich hinhocken.
Dafür haben wir sie bemerkt, das ganze Geschnatter und Gekicher, haben den Fisch verjagt.
Tja, wenn wir auch so stumm gewesen wären, dann hättest du dich nicht beschwert.
Und du hättest nicht so frech geantwortet.
Ja, und wir würden jetzt nicht hier sitzen und unser erstes Kind erwarten.
Yeah. Und Tanja ist ja ein sehr netter Mensch und sagt, ach, das ist aber eine schöne Geschichte. Ihr habt euch am Wasser kennengelernt, am Strand oder irgendwie beim Schwimmen. Das ist super langweilig, sorry. Also das ist jetzt nichts, das ist kein nichts, wo man um eine Ecke gedacht hat und noch eine Pointe dabei entstanden ist oder sonst irgendwas.
Ja.
Also und dieses sich das so zu erzählen, selber vor Dritten, finde ich auch immer irgendwie so komisch, sich dafür zu feiern sozusagen, wie man sich da so kennengelernt hat. Auf Platz 2 ist bei mir Lotte.
Kurzer Auftritt.
Genau, ganz kurzer Auftritt, aber ich finde, dass sie schon sehr frech ist. Weil, also es sitzen ja dann alle um Christians Apothekenkoffer drumrum, beziehungsweise Arztkoffer, und sie sagt ja dann so zu Yannick, obwohl, und ich finde, das steht ihr halt irgendwie noch nicht richtig zu, sie sagt, pack die Hälfte davon aus, es wird immer noch zu viel sein, Arzteltern sind echt die Pest, bei uns war echt die Apotheke und sowas, und irgendwie es finde ich schon sehr, sehr grenzwertig, so mit Arzteltern sind die Pest und ich habe irgendwie immer einen Euro genommen für jedes Pflaster und sowas. Aber reicht nur für Platz 2, denn Platz 1 bekommt bei mir Professor Bender.
Okay.
Ich glaube, das
war der große Zampano.
Ganz genau, der große Zampano bekommt jetzt den. Und zwar, weil ja sie sehr überrascht ist, also seine Tochter ist ja sehr überrascht, dass er mit Michael nicht klarkommt. Und ich finde, dass er diese Information Michael schuldet, seiner Tochter schuldet, dass er diese Information seiner Tochter schuldet.
Okay.
Weil, weiß ich nicht, also es ist doch ganz klar, dass es da irgendwie so eine Art von Verbindung so gibt, wenn zwei Leute auf der Arbeit nicht miteinander klarkommen und eine Person geholt wird, eine Person sich bewirbt, die ganz klar der einen Seite zugerechnet wird, dann ist es schon cool, wenn man irgendwie weiß, übrigens, bei uns läuft es nicht so ganz einfach und das ist hier ein Konfliktherd oder sowas, den es gibt. Und stattdessen wird sie ja da einfach so ins kalte Wasser geworfen, anscheinend ohne irgendwie was zu wissen. Und das finde ich von seiner Warte aus, kam es mir dann so vor, als ob er es zugelassen hat, damit sie die Bewerbung halt macht, damit sie genommen wird und damit er auch eine Freude darüber hat, dass er jetzt irgendwie noch einen in seinem Team hat, sozusagen. Aber sozusagen, das sollte sie, also ich glaube nicht, dass sie sich beworben hätte oder sie hätte die Bewerbung wahrscheinlich zurückgezogen, wenn er gesagt hat, übrigens, ich bin im totalen Streit mit deinem neuen Chef und klicke da auch irgendwie so mit. Und allein wenn mir jemand dann sagen würde, ja, du wurdest genommen trotz deiner Verwandtschaft sozusagen, dann zeigt es ja schon, dass ich einen schwierigeren Stand haben werde in der Zukunft. Es sei denn, Michael kann es ausblenden, aber scheint er auch nicht zu können. Ja, von daher Zampano bekommt
den
Dahlmann.
Ja, ich denke auch gerade darüber nach, drehe gerade so ein paar Verhältnisse in andere Richtungen und lande dann auch so an dem Punkt, wo ich aus ihren Augen so sehe, mein Vater hat mir gesagt, ich soll mich bewerben und hat dann dafür gesorgt, dass der darüber entscheidet, wer angenommen wird, nicht weiß, dass ich seine Tochter bin und warum das alles. Also, es ist schon alles ein komischer Start in einer neuen Firma, gerade wenn du frisch bei der Uni bist.
Ja,
ich weiß, wie das Berufsleben so läuft.
Ja, genau. Und voll. Und deswegen, ja. Schon merkwürdig. Okay. Es ist halt lustig, dass auch hier wieder anscheinend mit Familien, dass auch hier wieder die Familie integriert wird. Ne?
Ja.
So wie bei den Kleists, man macht es halt so.
Noch eine gute Idee für einen Ableger, Professor, Familie Dr. Bender.
Ah. Ja, genau.
Stimmt. Familie Professor Bender.
Genau.
Ja, du wirst es nicht glauben, Professor Bender, das erste Mal überhaupt auf dem Bogen für die Dahlmanns.
Sehr gut.
Hat sich ja mehrfach angepriesen, sage ich mal, aber war wahrscheinlich immer zu naheliegend. Deshalb das erste Mal. Mein Dahlmann, also natürlich erstmal wieder Sonder-Dahlmann ohne Auftritt an Clara. Da gucke ich gleich, die steigt ja auch mittlerweile in meinem Ranking. Aber tatsächlich der Dahlmann für eine relativ naheliegende Sache an Christian. Mal wieder. Denn es gibt diese Szene, wo sie Frau Meerwein an der Klinik übergeben und Michael sagt so, ja, Frau Mattis, dann machen Sie das gleich mal willkommen bei uns und Christian, glaube ich, zu ihm geht und sagt, Frau Mattis? Ja, neue Assistentin. Attraktiv. Und da habe ich darüber nachgedacht, ob mir das zu naheliegend ist und dann habe ich gedacht, nee, aber das ist eigentlich ist das reiner Sexismus. Denn ja, das Erste und Einzige, was ihm zu der neuen Kollegin einfällt, ist ihr Aussehen und ihr hübsches Aussehen. Und grinst auch Michael noch so zu, als ob er sie nur deswegen eingestellt hätte. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn das jetzt ein Mann gewesen wäre, wäre das Gespräch anders verlaufen, weißt du? Dann hätte er nicht gesagt, attraktiv. So, dann wäre vielleicht das Erste gewesen, oh, der ist ja, weiß ich nicht, tüchtig oder der ist ja motiviert oder ja, keine Ahnung, es wäre ein anderes Kommentar.
Ja.
Ja, wäre ein anderer Kommentar gewesen als attraktiv. Und das ist ja dadurch, dass das so ein Vier-Wort-Dialog ist, ist es halt auch wirklich ganz klar. Also man kann dann nichts anders interpretieren, als das ist das Erste, was ihm einfällt, weil eine junge Frau angestellt ist, die neu ist in dem Team. Und das ist eigentlich dann fast so wie der Dahlmann in der zweiten Folge der ersten Staffel, wo irgendwer Lisa einfach küsst oder so.
Ja.
Relativ naheliegend, aber man kommt nicht drum rum, finde ich.
Ja, nee, dann ist, da hat doch Christian wieder abgeräumt. Das, also nicht auf ganzer Linie, aber zumindest ist er nicht leer ausgegangen.
Ja. Genau. Das ist dann für mich der 21. Dahlmann für Christian. Und Clara ist mittlerweile dann doch auch relativ eindeutig Platz 2, dadurch, dass immer der Sonderdahlmann vergeben wird an sie, mit 8 auf Platz 2.
Krass.
Dann schauen wir uns an, was in der nächsten Folge passiert. Und die nächste Folge ist die Folge 9 der 7. Staffel und heißt Das macht uns nur stärker. Franziska, Touristin in Eisenach, bittet Christian um ein Antibiotikum, das ihr Frauenarzt ihr immer verschreibt, wenn eine Blasenentzündung im Anflug ist. Nach anfänglichem Zögern gibt Christian ihr das Medikament, doch Franziskas Gesundheitszustand verschlechtert sich in den nächsten Stunden rapide. Das gibt uns nicht allzu viel, um darauf zu kommentieren.
Ja.
Aber ja, wir sind gespannt auf die nächste Gastrolle bei Familie Dr. Kleist, die gesundheitliche Probleme hatte.
Ja, das wird nicht lange dauern, genau. Ja, gut, wir warten es ab, ne? Folge 90. Krass, ja. So weit sind wir jetzt schon gekommen.
Ja, jetzt fällt schon fast die Mauer. Oder jetzt fällt die Mauer.
Ja. Ah, oh, ja, stimmt, genau. Stimmt, jede Folge sozusagen für ein Jahr.
Eine Folge pro Jahr.
Eine Folge pro Jahr. Zum Glück ist es anders. Eine Folge pro Woche. Das bedeutet, nächste Woche Donnerstag wieder um 8 Uhr sind wir online, beziehungsweise werden wir veröffentlicht. Gibt's noch was zu der letzten Folge? Gibt's noch Famous Last Words oder
Naja, die Famous Last Words, die wir vielleicht jetzt verinnerlichen sollten ab jetzt. Man kann uns erreichen unter verstaubtundaltbacken@gmail.com. Also alles in einem Wort, verstaubtundaltbacken@gmail.com. Da kann man uns einen Hinweis schicken, was wir nicht nachgereicht haben oder dass ich zu schnell gesprochen habe, weil ich nebenbei immer einen halben Liter Kaffee trinke oder alles Mögliche. Dass Konstantins Nachname unbekannt ist, das alles kann man uns schreiben und die Wartezeit bis zur nächsten Folge verkürzen. Aber Konstantin, auch diese Wartezeit von 7 Tagen, bin ich mir ganz sicher, das macht uns nur stärker.
Ah, stark. So, das sind doch jetzt mal wirklich famous last words gewesen, zumindest für diese Woche. Bis nächste Woche also, passt gut auf euch auf und genau, wir freuen uns auf die nächste Folge. Das hast du aber wirklich noch stark bekommen, die Überleitung. ich habe irgendwie gemerkt, so irgendwas muss noch kommen, damit das jetzt so einen runden Abschluss gibt und ja, perfekt.